Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Special Konzertbericht Halloween an Halloween.
Ja, gäbe es irgendetwas Schöneres? Mir fällt noch eine Sache ein. Halloween an Halloween in Haddonfield.
Oh Gott.
Weil dann wären wir beim Film Halloween.
Das stimmt.
Aber gestern hätten wir Halloween an Halloween in der Lichtburg in Essen gucken können. Aber haben wir nicht gemacht. Wir haben Halloween an Halloween in Bochum gesehen. Und natürlich sprechen wir von der Band Halloween mit dem E im Namen. Und heute sitzen wir hier gerade mal, noch nicht mal 24 Stunden später, haben wir uns gedacht, das müssen wir doch für die Nachwelt konservieren. Wir müssen es festhalten, wir müssen es nicht auf Schellack oder sowas pressen. Das können wir nicht, obwohl könnten wir vielleicht sogar. Aber wir müssen natürlich eine Nachlese von dem machen, was wir gestern erlebt haben. Mike, hast du dich darauf gefreut auf gestern?
Ja, irgendwo schon. Wobei ich so ein bisschen durch beruflichen Stress gehemmt war und meine Vorfreude tatsächlich etwas getrübt war und so wirkliche Freude erst nach den ersten 2, 3, 4 Liedern von Halloween eingesetzt hat.
Na, immerhin, aber dann hat Musik ja wieder genau das geschafft, was sie soll. Sie hat einen auf irgendeiner Ebene bewegt und ich glaube, deshalb haben wir uns auch wirklich dazu entschieden, heute mal darüber zu sprechen. Und ja, was können wir erstmal an Zahlen, Daten und Fakten raushauen? Halloween muss man, glaube ich, nicht erklären. Halloween waren auf 40 Jahre Halloween-Tour. Wobei ich immer denke, das stimmt doch gar nicht. Die Band ist doch von 84, oder?
Ja, irgendwie. Vielleicht haben sie die Corona-Jahre rausgerechnet.
Ach so, okay.
Ich weiß es nicht genau. Nein, es kommt nicht ganz hin, aber vielleicht auch Tour-Jubiläum oder...
Oder Debütalbum, ne? Walls of Jericho ist von 85.
85, stimmt, ja.
Und die EP, ist die von Anfang 85 oder war die 84? Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Das war vor meiner Zeit und ich muss auch gestehen, ich habe die EP nie als EP wahrgenommen. Genau. Sondern die war irgendwie immer Bestandteil von der Walls of Jericho CD.
Genau, da ist man immer so ganz irritiert, ne? Wenn dann irgendjemand sagt, Victim of Fate ist doch gar nicht auf Walls of Jericho. Was doch, ist doch auf der CD, ja,
genau.
Aber... Egal, darum soll es ja gar nicht gehen. Also wie üblich, einen Konzertbericht haben wir für euch. Wieder wie beim Album des Monats hocken wir hier vor dem einen Mikrofon in Mikes noch nicht 100% akkurat hergerichtetem Tonstudio in Spee, würde ich es mal nennen.
Ja, manche sagen auch einfach Arbeitszimmer dazu. Und wir schauen auf eine Infrarotsauna, die in der gegenüberliegenden Raumhälfte steht. Also die Hälfte hier ist Spaß, die Hälfte ist Vergnügen in diesem Zimmer.
Aha. Und von daher, auch diese Sache kennt ihr, Specials werden nicht geschnitten. Also wenn jetzt hier die totale verbale Entgleisung passiert, bleibt das drin. Wenn Mike einen seiner fast schon legendären Hustenanfälle bekommt, muss das leider Gottes auch drin bleiben. Aber ich gehe davon aus, wir sind perfekt gerüstet, um euch zu berichten, was wir an Halloween mit Halloween erlebt haben im bei mir immer noch wenig beliebten Ruhrkongress. Und gestern gab es einen weiteren Sargnagel für den Ruhrkongress. Aber dazu kommen wir an entsprechender Stelle. Da konnte auf jeden Fall die Band überhaupt und gar nichts für. Wir starten wie üblich mal ganz vorne. Es war ein relativ überschaubares Programm, denn es gab nur eine Vorband. Beast in Black, wo der ein oder andere jetzt wahrscheinlich schon schreiend wegrennen wird. Ich kann Folgendes sagen. Als Beast in Black neu waren mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum, hieß das überhaupt so oder hieß das Berserker?
Das hieß Berserker.
Wollte ich doch sagen, ne? Habe ich irgendwie jetzt falsch im Kopf gehabt. Fand ich die Band, als ich die erste Single gehört habe, Blind and Frozen, auf jeden Fall irgendwie interessant. Auch wenn ich immer dachte, da singt eine Frau. Und dann beim Video gedacht habe, warum hat die Frau keine Haare auf dem Kopf? Bis ich gecheckt habe, ach so, das ist ein Typ. Jetzt sagen wieder Leute, diskriminierende Scheiße. Nein, ich habe es wirklich so wahrgenommen. Dieser Mensch singt tatsächlich wie eine Frau, glockenklar in den höchsten Höhen.
Er kann aber auch rau singen. Also es ist jetzt nicht so, dass er nur in den allerhöchsten Höhen jodelt. Da kann ich einfach mal auch die ersten Alben mit Projekten empfehlen, wo er mitgewirkt hat. Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch, ich und Namen. Liefer ich gleich nach. Bevor er bei Beast in Black eingestiegen ist, der gute Jannis, ist ein Grieche. Und der kann das tatsächlich. Also das, wo man so manchmal das Gefühl hat, da ist mega viel Playback bei. Nee, das kann der wirklich. Also egal, ob der jetzt so eine ganz sanfte, fast geflüsterte Ballade singt oder wirklich ja, ein Lied, wo man wirklich meinen könnte, das ist von Nightwish, was so die operettenhaften Höhen angeht. Er kann aber auch ziemlich rockig singen, so ist das nicht. Also hat das wirklich drauf, macht noch eine gute Show, aber wir haben den Einlass gar nicht behandelt und das Parken.
Oder lassen wir das diesmal weg? Das ist diesmal ja gar nicht so spannend.
Nein, es war tatsächlich recht harmlos.
Wir hatten ja unseren persönlichen Chauffeur, also ne, Podcast-Stars, zu denen wir irgendwann mal erklärt worden sind, werden mit dem Fahrdienst hingebracht. Man wird ja auch gerne von Tobi von Skull & Crossbones mit Kost und Logis irgendwie bedacht und man hat Mitfahrgelegenheiten bis in die Halle quasi rein. Nein, natürlich nicht ganz.
Nein, mein lieber Freund Stefan hat sich bereit erklärt zu fahren und hat mich eingesammelt und wir haben dann Kati und Markus in Mörs eingesammelt und ja, sind dann auch ganz entspannt ins Parkhaus gefahren. Haben uns ganz brav, halb brav in die Reihe gestellt, weil natürlich standen wieder Bekannte von uns ein kleines Stück weiter vorne, aber wo wir uns dann zugesellt haben. Aber das hat diesmal keine Proteste von grimmigen alten Männern ausgelöst, nee. Sondern es war alles ganz entspannt. Es war relativ warm, es war nicht windig, es hat nicht geregnet, also optimale Temperaturen und Bedingungen, um vor der Halle zu warten, die knappe Stunde bis zum pünktlichen Einlass, ist schnell rumgegangen, fand ich. Ich war verblüfft, dass wir urplötzlich schon 20 nach 6 hatten und die Reihe einmal nach vorne gerückt ist. Also so sollte es sein. Es war schön. Auch die Stunde, bis dann Beast in Black auf die Bühne gekommen sind recht zügig vergangen. Ja, und dann kam Beast in Black mit Power of the Beast auf die Bühne. Ich werde es mir und euch jetzt ersparen, hier durch alle Songs durchzugehen.
Ich muss gestehen, ich würde sie auch gar nicht kennen. Also, dass der erste Song Power of the Beast heißt, hätte ich auch noch gewusst. In meiner Wahrnehmung war der zweite Die by the Blade, weil den kannte ich auch noch. Aber ab da war es bei mir auch wirklich so, dass ich die Songs nicht unbedingt gut kannte, weil ich mit den drei Beast in Black Alben jetzt nicht so im Detail vertraut bin. Und gestern auch wieder so ein bisschen gemerkt habe, warum nicht, weil mir ist das so ein bisschen zu viel Disco-Beat, gerade bei den neueren Sachen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum der gute Jonas aka Hyperdrive so draufsteht. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid.
Ach, wenn ich in der richtigen Stimmung dafür bin, finde ich das tatsächlich ganz geil. Bei den Alben habe ich aber auch gerade die sehr elektronischen Lieder, wo ich dann manchmal denke, okay, das klingt wie Depeche Mode mit einem anderen Sänger oder eher wie Eurodance mit einem vernünftigen Sänger und ein paar Gitarren drüber. Die skippe ich dann auch schon mal. Manchmal habe ich darauf auch Bock. Dann ist das richtig gut. Aber zum Beispiel so ein Song wie Highway to Mars, das ist einfach, finde ich, nur eine moderne, saugeile Power-Metal-Hymne. Es gibt Leute, die sagen, nee, ich habe mit Metal nicht viel zu tun. Doch hat's, tut mir leid. Es ist halt modern, es ist irgendwo poppig, aber es ist auch hart und es ist ein saugeiler Song. Und über den habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass der schon an dritter Stelle gekommen ist. Ich muss aber auch sagen, mir hätte eine Dreiviertelstunde Beast in Black auch gereicht und am Ende fand ich es dann doch ein bisschen zäh. Ja, weil es eben halt auch teilweise sehr ähnlich wirkt dann. Also der Grundbeat, dieser Elektrobeat, der unter vielen Liedern liegt, der variiert dann mal so im einstelligen Bereich der Beats per Minute-Zahl. Und ja, Gott, man hat halt eben auch viel die Hits gespielt, in Anführungszeichen, und nicht unbedingt die Deep Cuts, die es auf den Beast in Black Alben auch gibt. Es gibt zum Beispiel eine total starke Coverversion von Michael Jacksons We Don't Care About Us, die, glaube ich, auf der Tour an anderen Orten auch in der Setlist war. Okay. Bei dir hätte ich mich auch gefreut. Wie gesagt, da waren ein paar nette Sachen dabei, aber irgendwo war es ein bisschen zu lang und ich weiß nicht, ob ich wirklich mir eine Headliner-Show, die übrigens für in einem Jahr in Oberhausen angekündigt wurde, die Tour zum vierten bis dahin wohl veröffentlichten Album, ja, ob ich mir das angucken werde, weiß ich nicht, weil ich es dann doch schon irgendwo ein bisschen zäh fand gegen Ende hin. Was ganz interessant war, Beast in Black haben ja nach 3 oder 4 Konzerten ihren Gitarristen Kasperi Heineken gefeuert. Oder er ist ausgestiegen?
Ich wollte gerade fragen, ist das wirklich Fakt? Ich habe nur auf Insta das wie üblich schön solidarisch formulierte gelesen. Ich glaube, We Part Ways oder so hieß es. Nachdem man 1 oder 2 Tage zuvor noch gemeinsame Fotos gepostet hat von der Tour. Also keine Ahnung, was da passiert ist, wird man wahrscheinlich auch nie so im Detail erfahren. Aber es ist auf jeden Fall eine harte Nummer, ja, dass in einer laufenden Tour, die ja wirklich mehrere Wochen geht, Monate. Nach dem zweiten, ja, der europäische Part, glaube ich, geht jetzt bis Ende des Jahres.
Ne? Ja gut, aber danach geht es ja in der gleichen Kombination in Amerika irgendwo weiter.
Ja, aber vielleicht hast du bis dahin ja noch Zeit. Aber,
ja, aber in,
das, das ist
in
ja geplant.
Tour, ja, ja, aber also, wirklich, ne, in der Tour einen Gitarristen zu wechseln und dann mal eben in der Lage zu sein, zu viert weiterzuspielen, ist schon eine komische Nummer irgendwo. Man hat ja gemutmaßt, dass Kasperi zurück zu Udo gehen würde, also zu UDO oder UDO.
Oder zur alten Gang, oder?
Genau, oder zu Dirk Schneider.
Dirk Diggler und Dirk Schneider. Die bekannten Pornos, na egal.
Aber da ist er nicht wieder hin. Vielleicht macht er jetzt mal mit Merging Flair weiter. Ach, wir schauen mal einfach. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall der neue Gitarrist, den die Band hatte, war einer der letzten Gitarristen von Children of Bochum. Bodum,
boah, natürlich. Ja, Bochum, genau. Das war nämlich eine der Sachen, mit der wir die Wartezeit überbrückt haben und einige Leute amüsiert haben, andere wahrscheinlich eher zu hoffnungslosem Kopfschütteln animiert haben. Children of Bodum, Children of Bochum. Und unserer Kreativität, manche würden es auch einfach Blödsinn nennen, sind dann so diverse Dinge entsprungen, was man damit so machen könnte. Children of Bochum, irgendwie Bodom After Midnight ist dann eben der Kemnader Stausee, ne? Also der,
ja, das war der Lake Bodom.
Bodom ja, After Midnight ist das Bermuda. Richtig, genau. Und Silent Night, Bodom Night ist dann irgendwie im Riff gegenüber vom Bermuda-Dreieck. Also unserer Fantasie sind diverse bekloppte Sachen entsprungen. Der Children of Bochum, oh, vielleicht machen wir das mal zum 1. April so.
Das schon, das ja.
Eine komplett fiktive Diskografie der Children of Bochum. Mal gucken, was uns alles einfällt.
Oje, oje. Ja, aber zurück, der gute Mann, und verzeihe mir, dass ich den Namen jetzt nicht kenne, hat sich live gut eingefügt. Da hat man jetzt nicht gemerkt, dass das irgendwie ein Fremdkörper ist. Und ich bin mir aber manches Mal nicht sicher, vielleicht kann mich da irgendjemand aufklären, der sich mit Musik tatsächlich auskennt, dass ein Teil der Keyboard-Melodien über einen Gitarren-Synthi kommt, hatte ich so den Eindruck.
Kann sein, kannst du technisch auch alles machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei dieser Show kam so viel an Synthis und auch an so unterlegenden Beats für, ja, Schlagzeug, natürlich, ganz nachhörbar vom Band. Das ist wirklich, also ich glaube, Beast in Black ist wirklich eine dieser Bands,
Beast vom Band,
ja, Beast on Tape, über die wir bei unserer Gimmick-Band-Folge vielleicht etwas ausufernder hätten sprechen sollen.
Ja, das stimmt. Wobei, eine Gimmick-Band in dem Sinne sind sie ja gar nicht. Wobei, ja, sie konzentrieren sich, ja, auf diese
Manga, so ein bisschen
auf die, ne, Manga-Berserker-Geschichte. Ja. Und ja, nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, wohin der Weg der Band geht. Ich werde das nächste Album mir mit Sicherheit, ich denke, ich werde es mir kaufen, allein schon der Vollständigkeit halber. Und ja, schauen wir mal. So viel zu Beast in Black, die ja mit Sicherheit nicht schlecht unterhalten haben, aber ich glaube, die Mehrheit der Halle hätte die Band auf der Tour nicht gebraucht und hätte sich eher über, ja, man erinnere sich an legendäre Support-Acts wie Axis oder auf der letzten Tour Hammerfall, da hätte man mehr mitgerissen.
Ja, bestimmt. Also da hätte man, glaube ich, offenere Türen eingerannt, weil die Stimmung war nicht schlecht. Also sie haben Applaus bekommen. Wenn man dann den Applaus von hinterher bemerkt hat, als Halloween angefangen haben, muss man wirklich sagen, das war aber auch mehr Höflichkeitsapplaus. Also das kann man, glaube ich, schon ganz klar sagen. Und ich glaube auch nicht, wie gesagt, dass man damit bei vielen Anwesenden unbedingt offene Türen eingerannt hat, weil dazu war das wirklich dann zu modern und zu offensichtlich hier und da auf Pop. Aber was soll's. Den einen oder anderen wird es trotzdem gefreut haben. Aber wir möchten ja auch gar nicht über Beast in Black sprechen. Eigentlich möchten wir ja über Halloween sprechen.
Genau. Und dann gab es eine erfreulich kurze Umbaupause von gerade mal einer halben Stunde, wo die Bühne wie immer mit einem schwarzen Halloween-Vorhang abgehangen war, wie man es von den letzten beiden Touren auch kannte. Und was man von den letzten beiden Touren auch kannte, es ist mittlerweile so ein bisschen das Dakta-Dakta von Halloween geworden. wenn Let Me Entertain You erklingt und Robbie Williams die Halle vorheizt, also vom Band natürlich, war leider nicht persönlich da, das wäre noch
witzig. Er konnte gerade nicht.
War gerade irgendwo anders beschäftigt. Wenn Let Me Entertain You ertönt, weiß man, 3,5 Minuten später fällt mit einem Knall dieser Vorhang und die glorreichen 7 reiten auf die Bühne.
Die glorreichen Sieben reiten auf die Bühne auf ihren Einhörnern. Nee, gar nicht. Ne?
Also. Ja, und 40 Jahre Halloween lässt man sich natürlich gern gefallen. Und die Band ist tief in den Beck-Katalog eingetaucht, das kann man, glaube ich, sagen. Für manche hätte es vielleicht noch ein bisschen tiefer sein können. Man hat jetzt nicht unbedingt die großen Überraschungen rausgeholt, aber man hat auch einiges gespielt, was auf den letzten beiden Touren nicht Bestandteil war. Aber dazu kommen wir gleich. Überraschend war auf jeden Fall schon mal die Wahl des Openers.
Oh ja, aber das ist ja, glaube ich, ein Zirkelschluss zu einer Compilation, die letztens erschienen ist. Denn der Opener war March of Time vom Keeper 2 Album. Aber zuvor gab es natürlich, ist man mittlerweile auch gewöhnt, einen Videoeinspieler. Hat man sich sehr schön was überlegt. Ja. Also hinterm Schlagzeug war eine Videoleinwand und von hinten kam so ein Laser, der dann so vermeintlich so zwei Kürbisaugen reingebrannt hat. Irgendwann ist dann alles weggebröselt und man landete in so einer Art Wüstenlandschaft. Da ist man kameramäßig durchgefahren und vom Himmel fielen dann die ganzen Halloween-Cover-Artworks. Und das war wirklich schon als Einstimmung relativ schick gemacht. Hat mich so ein bisschen auch an diesen ganzen Auftritt von Iron Maiden erinnert. Natürlich in einem wesentlich kleineren Rahmen. Aber diese ganze Sache mit der Videoleinwand im Hintergrund und auch mit zweien, also mit auf jeder Seite noch eine weitere. Und auch unterm Drum Riser und den beiden Podesten waren auch alle Sachen, die man videomäßig bespielen konnte. Also die komplette Bühne war eigentlich mit so LED-Aufbauten.
Genau, ja. An der Seite der Bühne ja auch. Also nicht nur, genau. Nicht nur rechts und links von der Bühne zwei Screens, auf die Bilder projiziert worden sind, was ich im Ruhrkongress das erste Mal erlebt habe.
Ich glaube auch, ja.
Und aber auch so der in die Bühnentiefe, was so rechts und links an der Bühne war, da gab es auch ab und an mal ein bisschen was zu sehen. Ja, dann gab es bei Halloween, wie auf den letzten Touren halt auch, den Steg ins Publikum, wo wir relativ dicht dran gestanden haben.
Korrekt.
Also ich sag mal, zur Bühne waren es vielleicht 6-7 Reihen.
Ja, wahrscheinlich.
Und zum Steg halt 2-3 bei mir, in meinem Fall. Das wechselte immer mal so ein bisschen. Mhm. Ja, March of Time als Einstieg, das war schon mal ganz nett.
Ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Haben Sie den auf der Pumpkins United Tour gespielt? Nicht zumindest fest, ne? Wenn dann nur so ab und an. Ich kann mich erinnern, dass Sie das auf der Tour zu Gambling with the Devil gespielt haben, wenn ich mich nicht völlig irre. Und das ist ja auch schon, das ist ja schon bald gar nicht mehr wahr.
Das ist lange her, ja.
Überhaupt muss man sagen, in der Tour-Setlist waren sehr viele Kai Hansen-Nummern, ne? Weil auch March of Time ist ja eine der Hansen-Kompositionen vom Keeper 2 Album. Und da kommen noch einige mehr an Hansen-Kompositionen. Ich hätte gefühlt gesagt, dass die Waiki-Kompositionen diesmal etwas unterrepräsentiert waren. Aber die hat man, glaube ich, auch oft genug auf anderen Touren schon gespielt.
Ja, aber ich glaube auch, dass die Band mittlerweile da deutlich drüber steht und auch sagt, dass es eigentlich total egal ist, von wem jetzt irgendwann mal welcher Song geschrieben worden ist. Da ist Halloween lange, lange drüber raus, da irgendwelches Ego-Gewichse abzuliefern und zu sagen, hey, ich brauche noch zwei Songs von mir, weil da sind vier von dir und drei von dem und von mir nur einer und das geht nicht und ich bin länger in der Band und jetzt möchte ich gerne aber noch drei. Nein, das gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, die stellen wirklich die Setlist so zusammen, wie sie stimmig ist und wie sie Lust haben, die Sachen zu spielen. Ja, und vielleicht auch, wie das Publikum sie hören möchte. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
Dann gab es tatsächlich nach dem ersten Song keine wirkliche Begrüßung, sondern erstmal einen kurzen Videoeinspieler. Auf der Rückwand war der Keeper zu sehen. Also in meiner Interpretation ist das der Keeper.
Ja, ja, natürlich ist das der Keeper.
Und er hat dann eine kleine Ansprache gehalten. Sinngemäß hat er sich halt bedankt für 40 Jahre der Treue. Und dann hat man erstmal etwas getan, womit ich so gar nicht gerechnet hätte. Ich meine, Mike schon, weil er die Setlist natürlich vorher gelesen hat.
Ja, tut mir leid.
Man packte einen Song aus, der auch schon 19 Jahre auf dem Buckel hat.
Was ich bei dieser Ansprache auch interessant fand, war, dass man eben auch die ganze Karriere von Halloween in so eine kleine Storyline gepackt hat. So der Kampf gut gegen böse und dass das schon vor 40 Jahren begonnen hat und so weiter. Das fand ich ganz nett, dass man da also auch so diese Haltung von Kieske und ich glaube nicht nur Kieske, sondern auch einigen anderen rausgehört hat. Ja, dass man eben so eine gewisse ja, positiv emotionale Grundhaltung an den Tag legte. Ja, und dann wurde es wirklich überraschend, wenn man die Setlist nicht gesehen hat. Markus.
Ja, es gab den Opener vom Album Keeper of the Seven Keys, The Legacy, King, jetzt bin ich mir nicht sicher, of a thousand years oder for a thousand years?
Oh Gott.
Ist egal.
Ich schlag das nach. Wir wollen ja keine Fake News verbreiten diesmal.
Jedenfalls ist es der Opener vom Keeper Legacy Album, was ja nicht das erste, aber das zweite Album der Band war, wo dann Sascha Gerstner und Daniel Löble mit dabei waren. Und die Legende besagt ja, dass es damals nur dazu gekommen ist, weil in irgendeinem Interview die Band mal gesagt hat, ja, jetzt mit Sascha und dem Daniel Löble sind wir so gut eingespielt, wir könnten ja eigentlich auch ein zweites oder in dem Fall ja sogar drittes Keeper-Album machen, woraus dann irgendwie so die urbane Legende entstand, Halloween würden an einem neuen Keeper-Album arbeiten. Und dann hat man sich gedacht, ja, okay, komm, dann machen wir das auch wirklich. Und da man damals aber nicht Teil 3 nennen wollte, hat man es dann The Legacy gemacht. Und der Song heißt King for a Thousand Years. Jetzt habe ich hier eine wunderbare Notiz, die ich Mike geschickt hatte. Da steht King Kathedrale. Das ist jetzt kein Song, das ist die Erklärung, was es auf der Videoleinwand im Hintergrund zu sehen gab. Nämlich Animationen von einer Kathedrale, die nach und nach aber auch, würde ich mal sagen, zerbrochen ist oder auch zerstört worden ist.
Ja, weil dieses tausendjährige Reich, über das man da irgendwie, oder diese tausendjährige Herrschaft halt irgendwie dann wohl zu Ende gegangen ist. Und ja, ist ein sehr, sehr epischer Song, auch lang, 12 Minuten, 10 Minuten.
12, 13, 10, 12 irgendwo Minuten, in der Ecke.
So in der Ecke, ja, genau. Hat schöne Mitsingparts, hat mit Sicherheit nicht den Kultcharakter wie ältere Longtracks, aber wie man da gehört hat, wie ich fand, steht der alten Songs in nichts nach. Ich mag die Keeper Legacy sowieso sehr, sehr gerne. Wenn man jetzt mal gut, Mrs. Gard ist ein bisschen totgenudelt und die Ballade. Aber wenn man die beiden weglässt, hat man auf den beiden CDs eigentlich nur wirklich gute Songs.
Das Einzige, was mich daran immer stört, ist, dass es keine echte Doppel-CD ist, weil es wird auf eine CD passen.
Es passt fast auf ein Album. Genau. Also wenn man, wie gesagt, einen der beiden da gerade weggelassen hätte, dann hätte es auf eine CD gepasst. Aber mein Gott, ist ein schönes Album, wo man auch wirklich hört, dass die Band sich da in der Konstellation mit Sascha und Dani gefunden und gefangen hat. Und ja, Rabbit Don't Come Easy, jetzt schwafel ich aber ganz gewaltig ab, ist ein Album, was ich total liebe, was aber so ein bisschen zerrissen wirkt. So, das ist nicht, ja, es ist eine Songsammlung, aber kein Album.
Ihr merkt schon, Mike macht hier wieder Hinweise darauf, dass es im nächsten Jahr bestimmt ein Kaffeeklatsch Halloween Teil 1 bis weiß ich nicht wie viel gibt.
Wieso oder erst so? Im nächsten Jahr? Bist du schon so durchgetaktet für dieses Jahr?
Tatsächlich ja.
Okay, gut,
also, dann müssen wir das nächste Jahr. Also wenn wir jetzt hier und heute aufnehmen, ist der komplette November eigentlich schon safe, mit der Ausnahme, dass wir noch Album des Monats Oktober dann dafür aufnehmen müssen.
Genau.
Aber der November ist tatsächlich komplett dicht und für den Dezember gibt es zumindest schon weitreichende Planungen. Also viele Slots sind da gerade tatsächlich nicht mehr offen.
Okay, dann machen wir das nächstes Jahr, das macht ja nichts. ja, man hat allerdings gemerkt, dass das Publikum bei dem Stück schon ein bisschen weniger euphorisch und etwas ruhiger war als bei späteren Stücken.
Ja, und dann gab es die echte Begrüßung. Ne? Andy Deris und Michael Kiske kamen nach vorne, nach ganz vorne ans Ende des Stegs. Klingt jetzt so, als wollten die irgendwie ins Wasser springen. Ne? Aber zu uns, ja, extra zu uns, haben uns persönlich per Handschlag begrüßt, haben gesagt, super, dass ihr da seid. Mensch, hat Stefan euch gut hier abgeliefert und so, ja, alles klar, okay, Häppchen war. Nein, natürlich nicht. Kam nach vorne, um so ein bisschen zu flachsen. Also ich glaube, das klappt auf Deutsch immer sehr viel besser als auf Englisch, weil ich finde, wenn man die Live-Mitschnitte sich so anhört, look there, people, und look there, people oder so. Ne?
Also, Spanish people.
Ja, das kommt auf Deutsch, glaube ich, schon ein bisschen lockerer, weil man auf Deutsch, also wenn man halt Deutscher ist, kann man besser flachsen, ne? Weil man wirklich auf alles sofort reagieren kann und nicht erstmal im Kopf überlegen muss, wie kriege ich das jetzt hin. Also war ganz lustig. Und sie haben dann gemeint, ja, dann müssen wir jetzt mal den einen Gitarristen nach vorne bitten. Ne? Hier den Rotschopf, was ich lustig finde, weil Kai Hansen hat gar keine roten Haare mehr. Übrigens, Stefan hat gestern die Diskussion losgetreten, ob Kai Hansen wohl ein, wie hat er es genannt?
Ein Fifi.
Ein Fifi auf dem Kopf hat, also er meint ein Toupet.
Ja, oder eine Perücke oder keine Ahnung.
Weil, also das muss man wirklich sagen, Kai Hansens Haare saßen wie eine Eins die ganze Zeit und entweder waren da 5 Tonnen Haarspray drin.
Er hat aus den 80ern noch eine Palette Drei-Wettertaft gebunkert, da geht das mit.
Aber Sascha Gerstner hat halt auch so eine Haarspray-lastige Frisur, aber bei ihm sieht sie authentisch aus, weil du da halt wirklich noch siehst, an den Seiten ist es abrasiert. Ne? Er hat hier so eine Emo-mäßige Frisur mit so einer rübergegelten, gekämmten Tolle.
Also, die am Ende des Konzerts auch Geschichte war.
Ganz am Ende schon, aber sie hat erstaunlich lange gehalten. Naja, und wenn Kai Hansen nach vorne kommt, was kann er dann tun? Er nudelt ein bisschen auf seiner Gitarre rum und fängt irgendwann an, in der Halle des Bergkönigs zu spielen. Mhm. Und dann weiß jeder, der schon mal auf einem Halloween-Konzert zugegen sein durfte, wohin das nur unweigerlich führen kann, zu Future World.
Und da muss man auch mal sagen, wer einen seiner größten Crowdpleaser an dritter Stelle in die Setlist schmeißen kann, der hat A, einen verdammt geilen Backkatalog und ziemlich dicke Eier. Ja, mit Future World machst du nichts falsch, da singt die Halle mit, da das ist explodiert, wie immer.
Und Mitsingspielchen tatsächlich im dritten Song, also im eigentlich ja auch. Song. Absolut ungewöhnlich. So Mitsingspiele packst du ja eigentlich so kurz vorm großen Ende aus. Ne? Und nicht so früh, wobei so früh ist auch relativ, weil March of Time, King for a Thousand Years und Future World in dieser langen Passage haben zusammen schon 30 Minuten ausgemacht. Also nach 3 Songs standen Halloween schon 30 Minuten auf der Bühne.
Genau.
Und dann gab es zum ersten Mal einen Schritt zum neuen Album. Und zwar mit der bei vielen Leuten angeblich wenig beliebten ersten Single This is Tokyo, aber dafür, dass die angeblich so wenig beliebt war, war das Mitgesinge bei Tokyo schon relativ laut, oder? Zumindest habe ich das so empfunden.
Es ist ein typischer Deres-Rock-Song, der live natürlich Bombe kommt. Und wie gesagt, als Standalone-Song, als ersten Song fand ich den im ersten Moment halt auch so ein bisschen so, ja, kann man machen, aber löst jetzt nicht die riesen Begeisterungsstürme aus, wobei er keinesfalls schlecht ist. In diesem Album-Kontext passt das Ding aber einfach wie Arsch auf Eimer. Und gestern live ist er einfach auch super gekommen. Ja. 3,5 Minuten Spaß, Freude, Mitgesinge, was willst du mehr?
Also. Und auf der Videoleinwand gab es dann eine etwas futuristisch aussehende Skyline von Tokio, wo, wenn ich mich nicht völlig irre, zu Beginn auch ein DeLorean weggeflogen ist. Ja. So als kleine Hommage an Zurück in die Zukunft würde ich das mal interpretieren. Und man muss auch sagen, bis hierher waren alle 7 Bandmitglieder permanent auf der Bühne. Also Andy Deres und Michael Kiske haben sich den Gesang bis hierher bei allen 4 Songs geteilt. Obwohl natürlich weder March of Time noch King for a Thousand Years noch Future World im Original von beiden eingesungen ist. Sie haben sich das aufgeteilt.
Ja. Was ich sehr schön finde.
Auf jeden Fall. Also, dass man auch bei alten Songs sagt, hey, wir teilen das auf und damit auch schön spielen kann, ist erwähnenswert, weil beim nächsten Song Andy Deres allein am Mikro war. Und das war auch so der einzige Moment, wo es dann Pyros gab. Bei Future World gab es so schöne, ja nicht Konfetti, so eine Schlangenkanone ist gezündet worden. Aber diese Luftschlangen hingen irgendwie alle... Wenn ich jetzt sage, am Gehänge klingt das komisch. Ne? Irgendwie oben an irgendwelchen Traversen hing der Großteil davon fest. Also die haben nicht den Boden erreicht. Da war ich mir nicht sicher, ob das so geplant war, weil ich glaube, den Mist muss man da hinterher runterholen.
Ja, also da war irgendwas, passte der Winkel oder so nicht. Keine Ahnung. Ein bisschen was ist runtergekommen. Sieht natürlich immer ganz nett aus, wenn da diese wie Papierlametta-Fäden runterkommen. Aber ja, es hing halt ziemlich viel unter der Decke anstatt...
Sieht aber auch meistens nur auf Videomitschnitten geil aus, wenn das so langsam runterkommt, weil für dich als Mensch im Publikum merkst du es ja nicht. Du guckst ja nicht permanent nach oben und denkst, oh, es kommt runter.
Mund auf.
Ist so Spezialpapier, ich glaube sogar, das löst sich relativ schnell auf.
Ja, wenn es feucht wird, ja.
Feucht wurde es nicht, es wurde heiß. Andy Deres durfte allein den Opener vom Time of the O's Album zum Besten geben. Hat mich sehr erstaunt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir jemand sagt, nenn mir mal einen klasse Song von Time of the O's, würden mir einige einfallen, andere wiederum nicht, weil ich die 2. Hälfte des Albums gar nicht so gut kenne. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man We Burn als repräsentativen Track auspackt. Aber ich verstehe, warum.
Du hättest eher Anything My Mama Won't Like genommen.
Don't like.
Don't like, Entschuldigung.
Oder Steel Tormentor, ne? Wo wir das schon so schön in der Folge, die ihr noch nicht gehört habt, drüber kurz diskutiert haben.
Ja, aber das, also bei Steel Tormentor wären eventuell die, was wäre da so aus dem Bühnenboden hochgekommen oder auf dem, dann lassen wir das. Also bei We Burn, was bietet sich natürlich an? Feuersäulen.
Ja.
Ein Feuersäule ist kein in Flammen stehendes Schweinchen, sondern man hat wirklich schön mit Pyrus gearbeitet und Andy hatte, ich glaube, so was Ähnliches hatte Bruce Dickinson auf den letzten Touren auch, oder? Ja. So einen kleinen Handflammenwerfer. Und ja, musste damit fast aufpassen, dass Hawaii nicht anbrennt.
Das habe ich auch gedacht. Ich habe da geschwommen. Weil ich meine auch, ein, zwei Male war das verdammt nah dran. Vielleicht sah das von unserem Winkel aber auch nur so aus.
Ja, ich glaube, also das eine Mal, was ich genauer gesehen habe, da hat er das Ding schon ziemlich schnell nach hinten gezogen.
Hast du schon so James Hetfield-Visionen gehabt?
Ja,
so.
Ja, und ich hatte nur gedacht, oh Gott, dass sie We Burn wörtlich nehmen.
He burns. Gar nicht so lustig, kommen wir später noch
genau,
zu.
Genau.
Ja, und natürlich, wenn Andy Deris seinen Solospot hat, darf auch Michi Kiske seinen Solospot haben. Und von 1996, wo ja Time of the O's erschienen ist, ging es dann ganze 9 Jahre zurück in die Vergangenheit, also zum Keeper 1 Album. Und Michi Kiske kündete, mein Gott, ihr kennt das ungeschnitten, den Song mit so sehr nachdenklichen Worten an, so ja, den Song haben wir in den 80ern geschrieben, da haben wir darüber geschrieben, also nicht wir, eigentlich ist der Song von Kai Hansen, aber ist ja auch egal. Wir haben gesagt, dass wir die Götter im klassischen Sinne abgeschafft haben, ne? Also alles, was irgendwie religiös gemeint ist und dass wir uns neue Götter geschaffen haben. Das haben sie Mitte der 80er gesagt und heute ist es aktueller denn je.
Das war ja so die Hochzeit des Personal Computers, so C64, ja. Die ersten Atari- und Amiga-Geräte, die dann so langsam auf den Markt gekommen sind, wo sich so ja, in Nerdzimmern und Kinderzimmern die ersten Heimcomputer ausgebreitet haben. Wann war Terminator 1?
Das ist auch so 84.
Ungefähr die 400, also auch so ungefähr die Ecke, wo man halt schon diese Vision von KI und Skynet und so weiter und so fort hatte. Und ganz zu Recht sagte Michi, das ist heute aktueller denn je. Und ja, was kam natürlich? Twilight of the Gods. Und in dem Moment sind bei mir wirklich alle Dämme gebrochen, weil der Song ist schon immer einer meiner Lieblingstracks überhaupt gewesen. Ich finde die Thematik gerade total aktuell, weil ich mich an dem Tag vorher auch noch sehr stark mit KI im schulischen Umfeld, also sowohl Lehrer- als auch Schüler-Nutzung davon auseinandersetzen durfte und irgendwie, ja, mal davon ab, dass der Song einfach eine absolute Granate ist.
Ich finde auch Twilight of the Gods ist für mich sowas wie die Blaupause für manche Rhapsody-Songs, gerade im Refrain mit diesem zweistimmigen, sehr orchestral schon klingenden Part. Also ja. Ich glaube schon, dass das starke Inspiration für so spätere, opulentere Power-Metal-Bands ist.
Ja, und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich das Ding einmal live hören durfte, weil die klassische Halloween-Zeit, Keeper 1, Keeper 2, da ist es mir leider altersbedingt nicht vergönnt gewesen, die Band zu sehen, obwohl es theoretisch möglich gewesen wäre. Aber ich habe sie halt nie gesehen, leider, leider, leider. Aber das war bärenstark und wenn man sich so andere Bands anguckt, die Stücke aus ihrer Jugendzeit spielen, wo man durchaus Abstriche machen muss, den Gesang ein bisschen runterschraubt, die ganze Tonalität ein bisschen dem Alter anpasst oder auch die Geschwindigkeit, muss man hier sagen, nö.
Absolut
das
nicht.
War 1:1, also nicht 1:1, weil das wäre ja langweilig, aber da hast du nicht gehört, dass das Stück 40 Jahre alt ist.
Nee, überhaupt nicht. Wahnsinn. Was man auch noch erwähnen kann, im Hintergrund, also auf den ganzen Videoleinwänden, gab es wunderschöne fiktive Arcade-Automaten, wo man Gorga spielen konnte. Halloween Arcade Game stand auch irgendwo drauf. Ich glaube, ich habe nicht alle Witze verstehen können, weil man konnte gar nicht so schnell gucken. Also ich bin mir ziemlich sicher, in jedem Arcade-Automaten, den es irgendwo zu sehen gab, war irgendwo ein verstecktes Easter Egg.
Das gucken wir uns dann auf der Live-DVD an.
Aber hoffentlich gibt es die ganz im Ernst. Also We Burn und Twilight of the Gods waren für mich auch zwei Songs, die ich noch nie live gehört habe. Ich meine, This is Tokyo natürlich auch nicht, aber bis da hatte man jetzt noch nicht die Gelegenheit für. Also das hat mich auch wirklich sehr gefreut. Und die Zeit war jetzt wieder reif für den nächsten Einsatz vom Keeper, der dann sehr schön so zusammengefasst etwas davon erzählt hat. Ja, auch schon so sinngemäß, bevor ich erschaffen wurde, wurden schon Schlachten gegen das Böse geführt. Ich glaube, er hat irgendwas davon erzählt, dass Wände oder ne, Mauern eingerissen worden sind. Also klar, ja. Walls of Jericho. Und dann wurde auch wirklich vom Keeper der nächste Song angesagt, weil es hieß Let's Ride the Sky. Alter, geil, oder?
Ja.
Also ich weiß, es gibt Leute, die hassen Walls of Jericho, weil es ja eher noch in die Speed- oder Thrash-Metal-Richtung so mit Abstrichen gehen könnte. Aber ich finde diesen Song einfach unglaublich geil, wenn ich mir vor Augen führe, 1985 ja. Und das kam aus Deutschland mit so einer Urgewalt und der Song knallt auch heute noch. Ja. Also Kai Hansen singt nicht mehr ganz so wie vor 40 Jahren, aber ich muss sagen, ich habe ihn ja sehr oft live gesehen, also Kai Hansen, und er ist wirklich, ich glaube, seit er aus diesem Hamsterrad raus ist, Albumaufnahme, Tour und du musst wirklich jeden Abend die anderthalb Stunden die ganze Zeit singen und Gitarre spielen, ich glaube, das hat seiner Stimme wirklich sehr gut getan, dass er sie jetzt auch sehr viel fokussierter einsetzen kann.
Ja.
Und dann kann er halt auch mal ein bisschen wie ich die Höhlen rauskitzeln, weil wenn du nur 3-4 Songs wirklich alleine singst, kannst du das eher leisten, als wenn du, weiß ich nicht, 90 Minuten durchballern muss und die ganze Zeit singen muss.
Ja, die Publikumsreaktionen waren erstaunlich gut.
Findest du das erstaunlich gut?
Ja, weil ich glaube tatsächlich, dass es einige Leute gibt, also so auf den letzten Touren, als es ja immer diese Kai's Medleys gab, wo dann mal ein Song aus seiner Zeit ausgespielt wurde und gerade auf der ersten so ein 20-Minuten- oder 25-Minuten-Medley gespielt worden ist, da hat man doch so manches Mal gemerkt, dass einige Leute doch eher Pipi machen und Bier holen gegangen sind.
Können Sie beim Drum-Solo? Nein.
Dann wieder, aber da war die Stimmung nicht ganz so gut, wie wenn man einen so einen Knaller wirklich ausspielt.
Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass Medleys einfach scheiße sind, weil jeder hat ja in einem Song irgendwie eine Lieblingsstelle. Und ich kenne das auch von mir selbst, wenn ein Medley gespielt wird, kommt meistens die Stelle, die du hören willst, nicht.
Soweit können wir schon mal verraten, es gibt kein Medley auf dieser Tour.
Richtig.
Ja, Ride the Sky war natürlich ja, irgendwo emotionaler Höhepunkt, auch wenn ich Halloween halt erst mit Keeper kennengelernt habe. Und ich glaube, wenn ich mir danach, wenn die bei der legendären nächsten Kauf dir mal eine Musik-CD, damit du nicht immer, oder Kassette, damit du nicht immer das Gleiche hören musst. Wenn ich da bei die
Walls of Jericho
Kassette gefunden hätte, ich weiß nicht, ob sie mir da gefallen hätte. Von daher bin ich ganz froh, dass ich dann bei Evie Iron Maiden gelandet bin. Ich weiß sie allerdings mittlerweile zu schätzen und das auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und gerade Ride the Sky und ja, da haben wir uns ja in der anderen Folge, die ihr noch hören werdet, darüber unterhalten, was das teilweise auch textlich, wenn man bedenkt, wie jung die damals noch waren,
ja,
schon für tolle Stücke sind und die zeitlos geblieben sind.
Gut, Ride the Sky ist jetzt vielleicht nicht die höchste lyrische Kunst, aber es geht ja um sowas wie Unabhängigkeit letzten genau. Endes. Und sich frei zu machen von Fesseln, die einen irgendwie halt nicht mal klar, man könnte jetzt auch sagen, geht darum, dass man irgendwie aus dem Gefängnis ausbricht, aber ich glaube, darum geht es nicht.
Ich glaube nicht, dass sie daran gedacht haben. Nein, das ist...
Es geht um das Gesetz. Ach nee, das kommt später.
Das war später. Es ist halt generell dieses, was Halloween halt ganz viele hat, dass man sich zumindest im Kopf von Dingen freimacht, die einen blockieren.
Ja, und darum geht es in dem Song, in meiner Wahrnehmung, also heute verstehe ich es mittlerweile so, als Jugendlicher habe ich es, glaube ich, nicht so genau verstanden, aber das ist ja oft so, ne, dass man Dinge früher vielleicht einfach vom Textlichen her irgendwie cool fand, ohne es so richtig zu verstehen. Und wenn man älter wird, merkt man erstmal, ach so.
Ja, aber das einfach eine andere Bedeutung bekommt im Laufe der Jahre, die man eben hat mit den Erfahrungen, die man durch das Älterwerden und durch das Leben gewinnt, dass so ein Song und so eine Lyric auch mit einem wachsen kann.
Ja, der nächste Song muss, glaube ich, bei den Lyrics nicht reifen oder bei einem wachsen, Was könnte man tun, wenn man die bis dato härteste Nummer des Abends rausgehauen hat? Ich glaube schon, Rides the Sky ist härter als We Burn, oder?
Ja.
Also von der Geschwindigkeit denke ich schon. Man greift zur ersten Ballade und man greift nicht zu Forever and One, wie man es in der Vergangenheit ja öfter gerne getan hat. Man greift zur aktuellen Ballade, zum, wie ich es gehört habe, nächsten James-Bond-Soundtrack. Aus verschiedenen Quellen habe ich das schon gehört. Into the Sun. Und ja, war ein mega Kontrastpunkt, aber einfach großartig platziert. Wenig verwunderlich, auf den Videoleinwänden waren Animationen der Sonne zu sehen. Was soll man da auch sonst groß machen? Schlicht, aber wirklich schön auf den Punkt, weil da stand wirklich der Song im Mittelpunkt. Da hat man sich nicht für irgendwelche Videoprojektionen interessiert.
Und das, was die beiden da stimmlich machen, ist einfach unglaublich schön. Also es ist auf der Platte schon schön. Auf der Limited Edition gibt es ja jeweils eine Version, die Michi und einmal Andi jeweils alleine singt, neben der normalen Duettversion, die auch beide wunderschön sind. Aber wie diese Stimmen da zusammenarbeiten und das auch live hinbekommen, ich mag den Song sowieso unglaublich gerne. Ist einer nicht nur von Halloween, sondern generell eine meiner Lieblingsballaden, muss ich ganz ehrlich sagen, aus dem harten Heavy-Bereich. Da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Einfach wunderschön und eigentlich viel zu kurz. Und das James-Bond-lastige übrigens, dieses Lied ist ja ein Stück, was eigentlich schon für das letzte Album gestanden hat. Man dann aber mit dem Arrangement einfach überhaupt nicht zufrieden war, weil man es mal eher hardrockig gespielt hat, mal so komplett orchestriert hat. Und irgendwie hat man dann gesagt, komm, pack erstmal zur Seite, wir gucken uns das nächstes Mal nochmal an. Und dann ist man zum Originalarrangement, was Andy Deris eigentlich eingeliefert hat, zurückgegangen und hat gesagt, so, und jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir das vom Sound her irgendwo hinkriegen. Und dann hat irgendwer, es könnte der Produzent gewesen sein, ich weiß es nicht, zu Dani Löble gesagt, spiel das Ding noch bitte mal so, als wenn du in der Band von Adele spielen würdest.
Und wenn ihr noch mehr Nerdwissen hören wollt, empfehlen wir euch unsere Folge zu Giants and Monsters.
Genau, da habe ich das, glaube ich, auch schon erzählt. Und daher kommt halt tatsächlich dieser leichte Soul-Touch, den das Stück fast hat irgendwo.
Ja, ein bisschen beschwingt auch. Ne?
So schwingt. Das, schwingt. Schwingen. Ja, schwingen wir weiter.
Schwingen wir uns weiter. Passt sogar als Überleitung. Nicht so ganz, aber es geht weiter in die Vergangenheit zu einem in meiner Wahrnehmung nicht unbedingt besonders gut beliebtem, ist gutes Deutsch, ne? Nicht besonders beliebtem Album. Das hat es gemeinsam mit dem Album von Iron Maiden, denn da waren Halloween als Supportband damals mit Iron Maiden auf Tour. Beide Alben, um die es da ging, sind in der heutigen Wahrnehmung bei der Hörerschaft nicht unbedingt beliebt. Bei Maiden war es Virtual Eleven, also Album Nummer 2 mit Blaze Bailey. Und bei Halloween war es Better Than Raw, mit allein einem Cover-Artwork, wo manche Leute wahrscheinlich schon eine zweistündige Podcast-Folge zu abliefern könnten, oder? Um darüber zu diskutieren, ob dieses Cover jetzt schön, pubertär oder scheiße ist.
Ja Gott, ich fand's damals sau cool.
Ich fand's auch cool. Ich habe das auch gar nicht so schlimm wahrgenommen, dass da eine bestrapste Hexe drauf ist. Also nö. Der Song, um den es geht, ist Hey Lord, um es mal zu erwähnen. Und im Hintergrund gab es diesmal ein Video, das so leicht abgewandelt diese Szenerie gezeigt hat, aber halt ohne die bestrapste Hexe, sondern viel eher die Kürbisse, die in diesem Kessel gekocht werden.
Und in den Käfigen oben an der Decke.
Genau. Und einer dieser Kürbisse drehte sich halt wie in so einem Wirbel die ganze Zeit. Und Better Than Raw, wieder mal Nerdwissen an dieser Stelle. Der Albumtitel kommt daher, dass Halloween ja immer sehr erfolgreich in Japan waren. Und wenn sie dort unterwegs waren, wurde ihnen grundsätzlich irgendwelches Zeug aus Kürbissen serviert, so nach dem Motto als nette Geste. Und sie haben da irgendwann, glaube ich mal, Kürbissuppe oder ich weiß nicht mehr genau, was es war, halt vorgesetzt bekommen. Und es war halt warm. Und da kam eben der Spruch, ja, immer noch besser als roh. Und darum heißt das Album Better Than Raw. Das ist tatsächlich die Erklärung, warum dieses Album so heißt. Und allein darüber könnten wir wahrscheinlich auch wieder ewig sinnieren, warum dieses Album eigentlich nicht so beliebt ist. Weil eine Aussage war immer, naja, es gab keine richtige Tour dazu, weil man halt nur Supportband von Iron Maiden war. Und dadurch ist dieses Album irgendwie ziemlich untergegangen. Dann hatte man da ja auch mit Push und Revelation zwei sehr harte Nummern drauf, wo einige Leute meinten, da klingt Andy Deris mehr denn je nur noch wie eine Kreissäge, wenn er singt.
Ach Gott.
Kritiker der damaligen Zeit, ich zitiere das nur, ist jetzt nicht meine Meinung dazu, weil dazu möchte ich später noch was sagen. Also der Song war live, super, das ist so ein typischer Andy Deris Hardrocker, ja, ne? Mit so einem leicht nachdenklichen Text, ne? Nach dem Motto, worum geht's eigentlich, was soll das alles? Also so das, was Andy Deris gerne mal textlich zum Thema macht.
Time is running, time is short.
Und ja.
Ja, also ich, also auch die Scheibe hat mich damals unheimlich abgeholt. Auch wenn ich im Nachhinein sagen muss, auch das ist eher so ein Ding, es sind gute Songs drauf, aber es ist kein durchdachtes Album.
Ja, das ist, glaube ich, halt das Problem, was du ab da spätestens hast und bei The Dark Ride ja wahrscheinlich noch mehr, dass irgendwie der Graben zwischen manchen Leuten schon vorhanden war und wahrscheinlich ist einfach immer mehr auseinandergelaufen ist, weil es ist ja kein Geheimnis. Nach der Tour zu The Dark Ride sind ja dann Roland Grapo und auch Uli Kusch gegangen worden. Und so wie ich es immer verstanden habe, gab es halt Differenzen zwischen ihnen und Waiki, die sogar dahin führten, dass irgendwie Gitarrenspuren von Waiki hinterher gelöscht wurden und Roland Grapo hat sie einfach mal neu aufgenommen, so ungefähr. Ja, also Halloween haben da ja immer so Probleme gehabt, ne? In ihrer Frühzeit halt so Ego-Probleme, ne? Zwischen Waiki und Hansen und wahrscheinlich auch mit Kiske, der wahrscheinlich auch mit seinen jungen Jahren von gerade mal 20 so ganz eigene Dinge im Kopf hatte. Und später dann auch mit Roland Grapo und Michael Weikart, vielleicht auch zwei Leute, die musikalisch nicht unbedingt kompatibel sind. So in meiner Wahrnehmung zumindest. Jeder für sich macht geile Sachen, aber das sind halt Dinge, die ergeben am Ende, wie du es eben gesagt hast, das ist dann kein Album, das ist eine Songsammlung.
Ja.
Mehr denn je, wie auf Chamäleon kann man es, glaube ich, nicht hören.
Richtig, wobei Better Than Raw für mich immer noch ein sehr, sehr gutes Album ist und Hey Lord tatsächlich eins der Highlights von der Scheibe ist. Und kam live sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass sie es gespielt haben. Ich glaube, das Publikum auch, weil die Resonanz war sehr, sehr gut.
Hat mich auch sehr überrascht. Ich muss wirklich sagen, ich hätte auch eher damit gerechnet, dass I Can zum Besten gegeben wird. Aber den hatten sie ja schon auf der Pumpkins United im Programm. Ne? Zumindest teilweise, glaube ich. Ich würde nicht beschwören immer, aber das war ja die Single auch zu der Zeit. Wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob Hey Lord nicht vielleicht auch eine Single war.
Das weiß ich nicht. Da muss ich echt passen.
Also das ist ja wirklich, muss man ja mal sagen, die Zeit, da gab es noch physische Tonträger als Singles. Von I Can gab es eine echte Single.
Ja, und auf den alten, also als es wirklich noch die nicht nur Single, also Vinyl-Singles gab, Single-Singles, ja, läuft, sondern auch CD-Singles gab, hat man gerade bei Halloween sich ja oft bemüht, da wirklich zwei, drei Non-Album-Tracks drauf zu packen.
Also wenn man mal irgendwann einen Markus Großkopf Best-of macht, dann muss man eigentlich nur sämtliche B sein. Das klingt jetzt gemeiner, als es klingt, aber
es ist so. Das stimmt. Aber da kommen wir.
Genau, da kommen wir beim übernächsten Song leider erst hin.
Genau.
Natürlich, Andy hat Lord, alleine gesungen und danach hat er dann wieder die Bühne verlassen, um Michi Kiske und Kai Hansen sie für die Gesangspassagen zu überlassen und auch um den Bogen zurück zum neuesten Werk zu schlagen. Was könnte kommen? Klar, Universe, Gravity for Hearts. Mega, oder?
Unglaublich. Hätte ich nicht mit gerechnet, auch wenn es die zweite Single war. Ich glaube, wenn es die erste Single gewesen wäre, wäre das Album auf Nummer 1 gelandet und nicht nur auf Nummer 2.
Also ich würde echt wetten, dann würden Leute sagen, habt ihr jetzt Sky for Light gemacht, oder?
Ja, das wäre dann wieder der andere Vorwurf gewesen. Dieser Song hat einfach alles, was Halloween haben muss. Er hat Speed, er hat Melodie, er hat diesen typischen Kai Hansen Gesangspart im zweiten, im letzten Drittel vom Stück. Es klingt, als wäre es aus der Keeper-Phase. Es klingt wie ein klassisches Halloween-Stück. Und von wem ist es? Von Sascha Gerstner.
Ja, wo auch Andy Deris im Nachgang darauf hinwies. Aber zuvor noch folgende Info. Im Hintergrund lief ein Video. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht, ob es ein offizielles Lyric-Video war oder ob es von Universe wirklich ein richtiges Video gibt. Auf jeden Fall war es ein Lyric-Video, das im Hintergrund lief.
Das ist so ein Mix, glaube ich, dass das echte Video, also was man so auf den gängigen Plattformen sich begucken kann, ist ein Mix aus Szenen, gefilmten Szenen und computeranimierten Dingen und eben dem Text des Songs. Aber weil man den Leuten ja nicht zutraut, dass sie textsicher sind, hat man es halt hier mal eingeblendet.
Aber ich fand das gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil ich war mir auch bei einigen Passagen nicht so ganz sicher, aber ich könnte auch schwören, dass Michi Kiske ein paar Sachen falsch gesungen hat. Nee. Zumindest stand hinten am Ende des Refrains was anderes. Weil, und Mike macht hier einfach Musik an, da müssen wir wieder GEMA-Gebühren bezahlen.
Das war ja nur 3 Sekunden, da muss man das nicht.
Nein, vollkommen richtig. Also war ein sicherlich emotionaler Höhepunkt und ich war auch wirklich erstaunt, wie die Halle abgegangen ist. Also bei Tokio haben wir ja schon gesagt, This is Tokio war es schon für einen neuen Song relativ gut, weil ich glaube, jeder kennt das. Neue Songs kommen halt oft nicht so gut, weil viele Leute es einfach noch nicht so intensiv gehört haben. Das ist ja völlig normal, aber wirklich bei This is Tokyo und jetzt noch mehr bei Universe, die Stimmung war nur minimal, würde ich sagen, schlechter als zum Beispiel bei Future World. Also zumindest in unserer direkten Umgebung war die Stimmung verdammt gut.
Auf jeden Fall, das kann ich so nur bestätigen. Hat mich, wie gesagt, auch sehr gefreut, dass sie das Stück gespielt haben.
Und wie eben schon gesagt, Andy Deres wies darauf hin, dass der Song von Sascha übrigens komponiert wäre, der aber da schon von der Bühne runter war, nochmal schnell hochkam, hier bin ich. Und nutzte das natürlich als Überleitung für den nächsten Song. Und da muss man auch zu sagen, das hat Andy Deres schon immer gesagt. Ne? Er hat immer gerne erwähnt, wer Songs komponiert hat. Schon zur Tour für Better Than Raw hat er das gemacht. Weil da waren ja mehrere Songs von Uli Kusch drauf. Da hat er immer gesagt, der nächste Song, der ist von Uli, dem da hinten da, hinterm Schlagzeug. Auch auf dem High Life Album sagt er ja den Song The Chance an mit irgendwie, This is my favorite song from the Pink Bubbles Go Ape Album and it was written by this man, Mr. Roland Grappo.
Ja.
Also das hat Andy Deres schon immer gerne gemacht und ich finde das ehrlicherweise auch cool, weil Halloween hat halt verschiedene Songwriter. Und obwohl jeder seine eigene Facette hat, klingt es trotzdem am Ende irgendwie nach Halloween. Selbst der Mann, der diesen Song komponiert hat und der Meister der B-Seiten ist, das ist der Untertitel für diese Folge, oder?
Meister der B-Seiten.
Markus Großkopf, der Mann, wie Sascha Gerstner mal sagt, der seit 87 die gleiche Haarfrisur hat, hatte diesen Song geschrieben und es ist einer der ganz wenigen Momente, wo ein Markus Großkopf-Song von einem Album kommt.
Richtig.
Von welchem?
Dafür tue ich mich immer. Ich verorte das meistens auf Legacy, aber er ist auf Rabbit Don't Come Easy. Oder?
Nee, oder?
Doch, Hell Was Made in Heaven ist
doch. Doch, kann sein, weil sie haben ihn auf der Legacy-Tour gespielt. Dann mag das richtig sein, dass der von Rabbit Don't Come Easy ist.
Ich meine ja, wie gesagt, ich vertue mich aber auch immer wieder und wundere mich, warum der nicht kommt.
Aber ziemlich am Ende.
Ja, richtig. Easy of Hell Was Made in Heaven, im letzten Album.
Ziemlich in der Mitte. Ja, in der zweiten Hälfte. Er leitet die zweite Hälfte so ungefähr ein, würde ich mal dann denken. Okay.
Ja.
Also schon wieder ein weiteres Album, das man zumindest einmal kurz streift. Und hier gab es dann lustige Sachen im Hintergrund, nämlich alte Tourposter. Alter, wo haben die denn ausgegraben? Im Archive.
Ein gutes Management und eine gute Band hat ein schönes Archiv und irgendwo eine Lagerhalle mit allem Kram drin. Habe ich mal gehört.
Und da hat man gesehen, dass auf der Tour zu My God Given Right Rage 4 Band waren, weil da hing ein Plakat, da konnte man
das noch erkennen. Ja, ich weiß, da war ich ja.
Ich nicht.
In Oberhausen, in der Turbinenhalle. Ganz vorne. Ich habe es geschafft, mich bei Rage bis in die, in die erste Reihe zu schleichen, habe dann aber den Platz in der ersten Reihe einem etwa 10-, 12-jährigen Mädchen abgegeben und mich die ganze Zeit dann während des Konzerts mit ihrem Vater unterhalten. Also nicht während des Konzerts, sondern...
Bei jedem Song auch, der ist schon scheiße.
Genau, nein, aber dazwischen. Und weil ich stand halt hinter mir und ich bemerkte, dass da irgendjemand immer so versuchte, über meine Schulter zu gucken, was jetzt auch nicht so schwer ist für die meisten Leute. Und dann habe ich gekommen, hier, geh nach vorne und der Vater war allerdings wieder ein Stück größer als ich und er guckte mich dann so an, ich sage, komm, wir stellen uns hier nebeneinander und dann passt das schon, dann hast du die Kleine im Auge und nicht so einen komischen Kerl vor ihr stehen. Und da haben wir dann tatsächlich Rage und Halloween gesehen, ja. Rage damals das erste Mal in der neuen Besetzung,
nachdem
Victor raus war, genau, ja.
Und was kam dann? Für manche die überflüssigste Sache aller Zeiten, nach Ansicht von Tobi Sammet, eine der wichtigsten Sachen, weil da kann man endlich mal ein Getränk holen oder zur Toilette gehen. Das Schlagzeug-Solo. Übrigens muss man ja mal erwähnen, Daniel Löbler hat 4 Bassdrums gehabt. Hat er die schon immer gehabt? Nicht immer, aber auf jeden Fall schon länger, oder?
Das weiß ich nicht.
Und er hat auch wirklich oben und unten, also beide Felle sind mit einem Pumpkin beklebt oder bedruckt. Also nicht nur bei den Bassdrums, auch bei den normalen Toms, die er so hatte, ist überall der Kürbis drauf.
Ja, was man einfach sagen muss, der Mann ist einfach ein unglaublich geiler Schlagzeuger, der Power hat, der Groove hat, der präzise ist. Also das ist eine Maschine, der Mann.
Und ich bin mir nicht sicher, auf welcher DVD das ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, wer der 6 verbleibenden Mitglieder es sagt. Aber irgendjemand meint, Daniel ist einer der diszipliniertesten Menschen, die er kennt. Der steht morgens auf, geht irgendwie eine Stunde joggen oder so und macht dann seine Schlagzeugübung und ist trotzdem immer pünktlich und weiß ich nicht was. Also, und so wirkt das auch. Also er wirkt wie ein sehr kontrollierter Mensch in allen Belangen.
Ja, da frage ich mich dann manchmal, wie der in der doch etwas partywütigen Horde da... Aber gut, es ist halt ein Mix aus 7 Charakteren, die alle ihre Eigenarten haben. Und
ja. Also zum Vergleich muss man wissen, dass Andy Deres ist es, da bin ich mir sicher, über Kai Hansen sowas sagt, wie das ist einer der größten Chaoten, die ich kenne. Ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Lebens ich schon damit verbracht habe, in Hotellobbys auf den Hansen zu warten, der dann 30 Sekunden, bevor man wirklich ausgecheckt haben muss, irgendwie dann doch noch angestolpert kommt. Aber ich kann es mir auch genauso vorstellen. Kommen wir gleich auch nochmal zu, denn Kai Hansen hat einen sehr lustigen Spruch gebracht.
Ja, Michael Kieske hat mal gesagt, es gab Zeiten, da habe ich jedes Mal, wenn das Telefon geklingelt hat, damit gerechnet, dass am anderen Ende einer sagt, du, der Hansen ist tot. Aufgrund seines sehr ungesunden Lebensstils.
So schlimm war das früher?
Muss wohl.
Okay, dafür hat er sich aber gut gehalten, muss ich sagen. Also seine schwarzen Ringe um die Augen, die schminkt er sich ja. Die sind ja nicht jetzt Natur.
Ne? Das glaubst du.
Das möchte ich glauben. Apropos Aussehen, haben wir gestern auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich war wirklich erschrocken, wie mager Vicky aussieht. Er war ja jetzt nie wirklich ein korpulenter Typ, aber der sieht so aus, diese Bezeichnung kenne ich von der Arbeit, wie der Tod auf Urlaub. Also
der Tod auf Latschen.
Ja, oder ja, von den Stiefeln. Also der ist wirklich klapperdürr, der Mann. Das sieht so aus, als würde er nur von Kaffee und Zigaretten leben. Tut mir ja leid, das so zu sagen. Also es sieht für mich wirklich, wenn das ein Bekannter von mir wäre, hätte ich den, glaube ich, schon mal gefragt, geht's dir gut?
Ja, sieht ein bisschen ungesund aus, ja. Aber irgendwie habe ich auch mal in einem Interview gelesen, dass man ihn da tatsächlich mal darauf angesprochen hätte. Aber er sagte einfach nur, nee, das liegt halt daran, dass er sich entsprechend gesund ernährt und wirklich... Ja, nicht irgendein ein kalorienhaftes Mahl permanent in sich reinstopft.
Ja, kann ich irgendwie schon glauben, aber er ist ja auch ein großer Typ. Also ich kann mich halt des Eindrucks nicht... Ich meine, klar, jetzt könnte man sagen, wir sind sowieso alle tendenziell eher übergewichtig. Ne? Wahrscheinlich liegt es deshalb daran, dass man dann sehr schnell geneigt ist zu sagen, das sieht ungesund aus.
Ja, er hat schon dünne Beinchen. Also,
ja, also Storch ist wirklich ist man echt passend.
Aber gut, wie gesagt, so viel anders hat er auch noch nicht ausgesehen. Er ist ja nun mal auch schon in einem gewissen Alter, ne? Wie alle.
Ja, die sind doch alle oder über 60.
Ja, ne? Das ist schon faszinierend. Ja, außer Sascha und Dani. Die sind, glaube ich, ein paar Jahre jünger. Also Sascha auf jeden Fall.
Bei Kieske wäre ich mir auch nicht sicher. Der kann, glaube ich, noch nicht so alt sein. Nee,
der ist Ende 50.
Ja. Ist wie Ende 50. Weil der war bei Keeper 1, 19?
18. Mit 18 17, oder 19. Mit 17 aufgenommen und mit 18 ist das Ding veröffentlicht worden.
Ja.
Machen wir weiter.
Also, so sei
es. Wir haben das Drum-Solo überstanden, was ungefähr genauso lang war wie unser Gelaber jetzt.
Ich glaube, unser Gelaber war sogar länger als das
Drum-Solo. Es war auf jeden Fall kurzweilig.
Ja, er macht halt also da auch Show dabei.
Ich habe schon schlimmere Sachen gesehen. Und was schön war, die auf den Bildschirm an der Seite hat die Kamera halt auch wirklich sein Gesicht beim Spielen gezeigt.
Und der hat ein ganz komisches Oberteil angehabt. Der hat irgend so ein ganz enges Langarm-Shirt gehabt. Das sah aus, als wären da irgendwie Sterne drauf geklebt oder so. Das ist mir so aufgefallen, dass ich dachte, was ist das? Ist das bequem zum Schlagzeugspielen? Also enge Klamotten kann ich mir schon vorstellen, ne, damit du... Also jetzt nicht irgendwie ein Shirt, wo du irgendwo dran hängen bleiben kannst. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ist das keine Drummer-Funktionswäsche? Keine Ahnung.
Drummer-Funktionswäsche. Neue Marke, machen wir auf, ne? Neue Geschäftsidee, wir verkaufen Drummer-Funktionswäsche. Einfach so Thermo-Unterwäsche.
Gott, oh Gott, machen wir mal weiter.
Ja, ich will raus. Schlechte Überleitung. Denn genau das war der nächste Song, I Want Out. Auch wieder spannende Angelegenheit, weil auf der letzten Tour war das, glaube ich, die letzte Zugabe. Mhm. Und hier so ja, im letzten Drittel des regulären Sets auf jeden Fall. Wie bisher gewohnt, Andi und Michi waren also gemeinsam am Gesang tätig. Und im Hintergrund liefen so Pumpkin-Cartoons, ja, die man, glaube ich, auf der Pumpkins United Tour auch öfter gehabt hat,
ne? Also ja, irgendwelche Einspielungen. Da waren halt auch Sachen aus den Alben-Inlets bei, was so im Booklet an, ja, an kleinen Illustrationen und so weiter war, die liefen da ab, genau. Und auch da wieder, wer so einen Song im regulären Set bringen kann und dann noch nicht mal als am Ende, so als vor den Zugaben, da, Entschuldigung, das muss man sich erstmal erlauben können. Auch wenn der da ein bisschen totgenudelt ist manchmal und finde ich ihn immer noch schön und singe ihn auch immer noch gerne laut mit. Als sie gerade out stand, musste ich echt für einen Moment überlegen, was meint Markus mit seinen Notizen.
Also für euch wieder mal, damit ihr es versteht, wir blicken auf Mikes Bildschirm, wo ich ihm meine Notizen, die ich während des Konzerts gemacht habe, zugeschickt habe. Und für diesen Song steht hier Out Cartoons Andi Michi. Und Mike, ich muss dir was sagen, was hältst du von Leuten, die Sitzplätze haben und für einen Song runterkommen, um Party zu machen?
Ja, voll nervig. Ja, boah, solche kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, dann springt die noch genau vor einem rum.
So Pseudo-Fans, ne, die so tun, als ja, nein, Spaß. Zur Erklärung, Grüße gehen an dieser Stelle natürlich raus an Anne und Wolfi, die ja auch da waren, die uns auch relativ früh über den Weg gelaufen sind. Und irgendwann meinte ich, also beziehungsweise ich habe Anne dann geschrieben, ja, wir stehen jetzt hier, da und da. Und dann kam von ihr als WhatsApp-Antwort, ja, wir haben Sitzplätze.
Ja.
Und ich dachte nur, what?
Ja, wir konnten ja keine Sitzplätze nehmen.
Was kommt jetzt, warum?
Weil wir Stehfahren dabei hatten.
Oh, okay. Damit ist auch diese Line gedroppt, wie man neudeutsch sagt.
Zack.
Stefan, wenn du das hörst, kommentier das gerne mal nach dem Motto, das ist nicht witzig. Und wenn hier irgendwas vorhin komisch klang, ich glaube, ich bin einmal gegen den Tisch gestoßen. Mea culpa.
Pock.
Ja, was kam dann? Für mich ein sehr emotionales Highlight. Dafür muss ich ein bisschen weiter kurz ausholen. Michi Giske und Andi Deris kamen nach vorne. Und zuvor war mal kurz das Licht aus und es wurden so Leuchtstoffröhren an das vordere Ende des Laufsteges wurden da eingesetzt. Das gab, glaube ich, hinterher so violettes Licht, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es wurden auch zwei, also Barhocker halt hingestellt, weil klar, jetzt folgte eine kurze akustische Einlage. Ist, glaube ich, auch eine Premiere in dieser Form, oder?
Nee, gab es beim letzten Mal auch schon mit In the Middle of a Heartbeat.
Da beim letzten
Mal? Ja, und beim vorletzten Mal auch schon.
Aber auf der Budokan ist das doch gar nicht so drauf, oder? Also ich weiß, dass es mal früher, also 96, hat Andi Deris In the Middle of a Heartbeat als rein akustische Nummer, ja, als erste Zugabe gespielt.
Das haben die aber, also zumindest auf der 3,5-Stunden-Tour haben die das auch gemacht.
Ja, okay, das kann sein.
Doch, doch.
Aber dann den kompletten Song.
Ja.
Okay. Weil was es jetzt gab, es gab kein richtiges Medley. Also Kiske und Deris standen erstmal vorne, haben sich dann hingesetzt und es gab eine Gitarre, die mussten sie sich dann teilen, weil der Plan war, wie hat Michael Kiske gesagt, ich spüle Gitarre und du singst und dann wechseln wir, du spülst Gitarre und ich singe. Und warum machen wir das? Ja, weil wir es geil finden. Und dann war die eigentliche Antwort, nee, weil die anderen hinten rauchen müssen. Darum ist das nämlich hinterher passiert.
Genau.
Weil die da hinten gequarzt haben.
Ja.
Kommen wir gleich zu. Was wurde gespielt? Also Michael Kiske hat auf der Gitarre In the Middle of a Heartbeat gespielt, Andi Deris hat gesungen und das hat mich sehr gefreut, weil, muss ich an dieser Stelle mal kurz erwähnen, bei meiner Hochzeit hatten wir eine freie Trauung und mein guter Freund Christian, den ihr vielleicht von anderen Podcast-Folgen kennt, hat auf einer akustischen Gitarre das Intro dieses Songs quasi als Einmarschmelodie für die freie Trauung gespielt. Und darum hat mich das sehr gefreut, diesen Song hören zu dürfen.
Oh, schön.
Musste ich an dieser Stelle einfach mal erwähnen.
Ja, das ist schön, das gefällt mir.
Ja, danach wurde getauscht und was könnte dann Andy Deris, wie er selbst sagte, ich muss mich beherrschen, um nicht zu schnell zu spielen. Was könnte dann auf der akustischen Gitarre gespielt worden sein, wo dann Michael Kiske singen darf? Die Ballade von Halloween.
A Tale That Wasn't Right.
Leider nicht komplett.
Na, nicht doch, komplett, eigentlich schon. Natürlich wurde die komplett gespielt, aber nicht komplett akustisch gespielt.
Genau, und das war auch eine sehr lustige Situation, weil im Hintergrund war auch so eine Straßenlaterne aufgebaut, weswegen ich dachte, die würden danach Perfect Gentleman spielen im ersten Moment. Aber so, nee. Das hat auch gut. Aber unter dieser, also es war wirklich so, Vicky kam raus und es sah wirklich so aus, als hätte er die Laterne irgendwie angetreten mit so einem Fußschalter. Weil jeder kennt das ja. Irgendwann startet dieses pornöse Solo, wo die E-Gitarre irre laut dir um die Ohren knallt. Einfach nur geil. Und so war es auch hier. Die ganze Band stieg ein und dann hat man den Song wirklich komplett gespielt, aber halt in einer gesplitteten Fassung. Also die erste Hälfte nur akustisch mit der akustischen Gitarre und mit nur Gesang und hinterher dann mit der ganzen Band. Und das war auch...
Und auch wieder mit geteiltem Gesang dann. Also
ja.
Wie auf den letzten Touren auch schon, war das dann am Ende keine Kieske-Solo-Nummer, sondern ja, man hat sich den Gesang geteilt.
Und da muss ich immer an die... Wie heißt sie? Pumpkins United? DVD? Denken die, so heißt die gar nicht. Die heißt United Alive.
United,
ne?
Alive heißt.
Wo Michael Kiske, glaube ich, vorher erzählt. Auf Englisch natürlich. Ja, als wir den Song aufgenommen haben, war ich irgendwie 17 oder 18. Ich hatte blonde Haare. Ich wollte eigentlich aussehen wie Elvis, aber eigentlich sah ich eher aus wie Rob Halford. Und wenn man ihn heute sieht, kann man... Er sieht immer noch aus wie Rob Halford.
Ich muss einmal eben eine Fake News zurücknehmen. Der Song, der akustisch gespielt wurde, war natürlich Forever and One, und nicht In the Middle of a Heartbeat.
Also ich hätte auch schwer geschworen.
Ich entschuldige mich hiermit und kann das nur mit Euphorie, wenig Schlaf und... Das kann man eigentlich gar nicht entschuldigen.
Deinetwegen müssen wir diesen Fake-News-Jingle noch jetzt regelmäßig benutzen.
Ja, genau.
Aber bei Specials geht das nicht.
Egal. Es war auf jeden Fall Forever and One und der wurde halt auch akustisch vorne auf Barhockern gespielt. Und ich weiß es, weil da stand ich nämlich in der ersten Reihe und hab's gesehen. Tatsächlich alles gesehen. Nicht immer an irgendwelchen Schultern vorbei.
Ja.
Weiter im Text.
Emotionaler Höhepunkt natürlich.
Danach kam ein Little Cover.
Ein Little Cover.
Aber weißt du, was haben die denn gecovert?
Little Cover, genau. Was bedeutet Little Cover? Also Cover bedeutet natürlich, dass das Cover des zugehörigen Albums im Hintergrund zu sehen war.
Ah.
Das zugehörige Album ist Giants and Monsters.
Ah.
Und der Song ist der Song, der das Wörtchen Little im Titel trägt. Little im Titel.
Little im Titel. Geil.
A little is a tittle too much.
Nein, ich dachte immer, das ist der Song für Edeka-Mitarbeiter. A little is a little too much.
Eieiei, ah. Die Flachwitzkasse wird gefüllt.
Patsching. Ja, ja, der zweite Deris-Rocker vom neuen Album.
Und den Andi auch lustig ankündigte mit, ja Leute, wir kommen zum Ende. Ja, nur mit Songs vom neuen Album natürlich. den hat er nicht solo gesungen. Den haben die beiden natürlich
den im Duett beide gesungen.
Und auch halt genau wie sie es bei der Budokan-DVD bei Skyfall machen, ne? Immer so mit sich gegenseitig die Bälle zuspielen, weil ja textlich geht es ja auch um sowas. Ne? So ein Schritt zu viel, so ungefähr. Ne?
Ja, genau, so das Typische. So wieder so ein typischer Deris-Text, so wie Waiting for the Thunder. Und ich weiß, wenn ich mir jetzt 3 CDs bestelle, kriege ich Krach mit meiner Frau. Aber scheißegal, ich bestelle sie mir trotzdem.
Bei 3 kriegst du schon Ärger?
Je nachdem, wie oft ich mir 3 CDs bestelle.
Mike hat sich gestern auch mehrere T-Shirts gekauft. Psst. Dazu kommen wir später.
Genau.
Die haben wir übrigens beide heute an. Mann, ihr könnt das aber nicht sehen.
Ja.
Vielleicht nachher auf dem Cover. Nee, auf dem Cover sind ja Fotos von Stefan. Ist das alles kompliziert?
Ja, aber warum Stefan? Für Stefans Fotos von dem Konzert.
Ja.
Gut.
Fotos von Stefan. Wie er nämlich sitzt und dann nennen wir ihn Sitzfan. Oh Gott.
Okay, gut. Bevor das hier noch schlimmer wird, machen wir einfach mal weiter.
Korrekt. Ja, Kai Hansen war wieder dran. Auch wirklich, er hat den Song auch angekündigt.
Ja. Und hatte Probleme mit dem Mikroständer.
Ja, das war sehr lustig, weil der Mikroständer rutschte ab.
Ich habe den nicht kaputt gemacht. Das war so.
Das ist auch eine dieser Sachen, die ich meinte. Ich glaube, ein Kai Hansen ist wirklich genauso drauf. Ne? So ist er, glaube ich, auch im normalen Leben. So, ich war das nicht. Ich habe Geist gemacht. Hat er ja auch nicht. Er hat nur irgendwie ein bisschen das Mikro in seine Richtung gedreht und dann Ist alles abgesagt. Es spricht dafür, dass das Stativ nicht ganz richtig festgeschraubt war, aber egal. Jedenfalls
sehr schön.
Meinte er dann, jetzt geht es so ganz weit nochmal zurück, und er hat sich dann selbst über seine eigene Ansage lustig gemacht, so ähnlich wie Andy Deris. Ich meine, der ein oder andere kennt das von Andy Deris, der sagt gerne, ja, den nächsten Song muss ich auf Englisch ansagen, weil auf Deutsch klingt das doof, wenn ich euch frage, wollt ihr fliegen? Und dann kommt If I Could Fly, auf Englisch natürlich, Do You Wanna Fly? Und Kai Hansen, so im bester so Sheriff-Manier, meinte, was ist das Gesetz? Im nächsten Song geht es um das Gesetz. Was ist das Gesetz? Was ist unser Gesetz? Was ist es? Heavy Metal natürlich.
Genau.
Heavy Metal is the law. Das war schon eine Überraschung, oder?
Das war eine Überraschung.
Also dass er wirklich komplett ausgespielt war, nicht ja. in irgendeinem Medley verwurstet, sondern als kompletter Song, auch mit dem obligatorischen Mitsingen-Part, wo man sich immer fragt, woher wissen eigentlich alle, was sie singen sollen?
Es gibt's Internet.
Ach so, da kann man, ja. Und im Hintergrund gab es nur das Halloween-Logo, aber in einer sehr metallisch aussehenden Variante. Ne? Also ja, als wäre es aus irgendwelchen
Metallplatten. Typische Metallplatte halt.
Ja, ausgestanzt oder was auch immer.
Ja.
Und dann fehlt es hier tatsächlich, es gab den dritten Auftritt des Keepers. Ich habe mir nicht so genau gemerkt, was er erzählt hat, aber es ging nur darum, dass er am Ende irgendwie sagte, Tonight, it's Halloween.
Und da hat er ja sogar recht gehabt, 31.10.
Genau, da haben nämlich Andy Deris und Michael Kiske zu Beginn drüber sinniert, ob sie schon mal an Halloween gespielt hätten. Und Kiske meinte, glaube ich, ja, irgendwann in den 80ern, aber da warst du ja noch nicht dabei.
In Amerika.
Genau, in Amerika. Wo auch, haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, bevor wir aufgenommen haben, dass Michi Kiske irgendwie meinte, ja, Andreas, fang an. Also bei irgendwas, also er nennt ihn das, nicht Andy.
Das Lustige ist ja auch, dass tatsächlich, als dieses Album rausgekommen ist, 1987, das Thema Halloween in Deutschland eigentlich noch gar nicht großartig bekannt war. Man kannte den Film, gab es den schon?
Ja, der ist aus den 70ern.
Achso, okay. Das gab es schon. Und Cartoon-Gucker könnten Halloween auch eben von den Peanuts kennen. Wo Charlie Brown ja auch immer jedes Jahr im Feld sitzt und auf den großen Kürbis wartet. Was im Text von Halloween auch vorkommt, was ich damals schon unglaublich charmant fand. Und wahrscheinlich war ich einer der wenigen, die darüber schon schmunzeln konnten. Weil es eben wirklich, ja, als in meiner Jugend irgendjemand Halloween gesagt hat, dann war das Eduard Zimmermann und meinte Peter Niedetzki im Aufnahmestudio in Wien. Aber ansonsten war das tatsächlich ja sehr, sehr unbekannt. Also man könnte sagen, Halloween nach Deutschland gebracht. So ein bisschen.
Könnte sein. Der Film und die Filme vielleicht auch ein bisschen. Ach, aber
was? Ja, das hat doch keiner gesehen. Ja, diese,
nö, war total unerfolgreich.
Diese Schlachtplatten da.
Genau, kennt keiner. Genau. Ja, war tatsächlich ja. Der letzte reguläre Song im Set. Aber da war man schon bei 2 Stunden Spielzeit angekommen. Und im Hintergrund gab es dann halt diverse Animationen rund um das Thema Halloween. Also irgendwie eine Vogelscheuche hing herum. Es gab so einen Bus, der mich unglaublich an Scooby-Doo erinnert hat, wo irgendwie drauf stand Spooky Costumes oder sowas. Und ja, war schon spaßig.
War da das T-Shirt von Dani raus aus dem Bus?
Jetzt nicht?
Nein, mal. Ja, war total stark, das Lied mal wieder zu hören, auch wenn es auf den letzten 3 Touren immer gespielt worden ist. Hat Spaß gemacht.
Nee, auf der Budokan ist das aber nicht.
Jetzt ist es aber gut mit deinem auf der Budokan ist
das nicht. Da ist es nicht drauf, da ist Keeper drauf. Weil das war nämlich das, was ich gerade anmerken wollte. Ich finde es sehr clever. Auf der Pumpkins United haben sie beides gespielt. Weil, ja. Wenn ich mich irre, haben sie da mit Halloween angefangen. Und auf der Tour jetzt davor, zu eben Halloween, haben sie nur den Keeper gespielt. Den Keeper, Spoiler-Alarm, haben sie diesmal weggelassen und haben dafür dann Halloween gespielt.
Aber ich könnte schwören, dass auf der Tour hier in Deutschland Halloween auch im Programm war. Oder ich habe gerade...
Vielleicht haben sie dafür ja irgendwas anderes weggelassen, aber das würde spielzeitmäßig auch sehr herausfordernd werden.
Ja gut, dann oder ich vertue mich jetzt einfach. Dann mea culpa...
Fake News.
Fake News. Nein, immer. Nein, aber dafür fehlte diesmal zum größten Teil der Keeper 2, der Keeper of the Seven Keys leider.
Das ist richtig. Spoiler-Alarm, aber macht nichts. Regulärer Konzertteil war beendet. Ja, und dann gab es das Intro von Keeper 2, wo ich nie weiß, wie es heißt. Ist es Initiation oder Invitation?
Initiation.
Initiation ist das von Keeper 2, oder?
Ich gucke das jetzt nach, bevor es da heißt
Fake News. Ich baue das als festen Jingle ein, was ich letztes Mal gemacht habe. Einfach.
Das finde ich super.
Kommt dann immer.
Initiation ist Keeper 1. Dann ist es Invitation.
Ja, das ist schon wieder. Haben ja, schon wieder Fake News verbreitet. Ich hätte auch wirklich geschworen, dass es umgekehrt ist.
Klar. Du, das ist so wie, ich bin dein Vater.
Ich bin dein Vater.
Das ist so, halt falsch.
Genau, weil egal. Den Spruch gibt es nicht. Das heißt, nein, ich bin dein Vater.
Ja, auf jeden Fall gab es dann den Fried Eagle.
Den Fried Eagle, ja, mit einem stählernen Adler im Hintergrund, der hinter einer Glasscheibe gefangen war.
Ja, Primal 4 suchen bis heute noch ihre Animation.
Anzeige geht raus. Und der Adler hat im Laufe, oder hätte, muss man ja sagen, im Laufe des Songs und des Videos hätte der Adler diese Scheibe irgendwann mutmaßlich komplett zersprengt. Wir können es nicht.
Er wäre free geflyt.
Genau.
Aber er wurde gefried. Deswegen gab es nicht Feueralarm.
Er wurde gefried, richtig. Also es war wie folgt. Ich habe es so wahrgenommen. Ich habe dieses. Also irgendwas auf der Bühne wurde auf einmal leiser.
Ja,
alles
wurde leiser.
Und dann hörtest du...
Und man hörte nur noch das natürliche Schlagzeug.
Ja.
Also man hat irgendwie so sämtliche Verstärkungen weggenommen und du hörtest dann immer nur das... Und Dani spielte auch weiter, bis er dann so völlig irritiert sich umguckte und wohl auch merkte, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hörte man ein... im Hintergrund und dann eine Computerstimme, die sagte... This is a fire alarm. This is the facility management. Please leave the building. Und alles guckte sie, und selbst die Ordner vorne, die blieben einfach nur stehen und machten überhaupt nichts. Und ich dachte so, okay, ist das jetzt Teil der Show oder was ist das jetzt hier? Ja, bis man dann gemerkt hat, okay, dieser Feueralarm ist anscheinend echt. Also zumindest der Alarm ist echt.
Aber immerhin gab es die Einschränkung, dass es angeblich einen technischen Defekt geben sollte. Also es wurde nicht gesagt, dass es wirklich Feueralarm wäre. Es war das Signal für Feueralarm, genau. Aber in der Durchsage wurde auf jeden Fall gesagt, ein technischer Defekt. Und ich so, alle guckten sich an und dann, was ist los? Und dann meinte, wie, Feueralarm? Und Kiske meinte, ja, da müssen wir aufhören. Und Kai Hansen stand da, ja, aber warum brennt doch gar nicht? Ja. Das war auch so ein Kai Hansen-Moment, ja. Wenn man ihn schon mal auf Konzerten oder so erlebt hat. Eine Sache, an die ich mich sehr gut erinnern kann, war auf der Somewhere Out in Space Tour. In der Zeche in Bochum, wo er immer sehr früh Schicht war, wo er meinte, ja, wir haben nicht mehr viel Zeit, ist ja schon, und er guckte auf seine Uhr, merkte aber, er hatte gar keine Uhr um. Weiß gar nicht, wie spät, aber wir müssen uns beeilen.
Ja, das war wie auf dem Rockhard Festival, wo ja, weil Wohngebiet drumherum um 11 Uhr strikt Ende ist, Gamma Ray vor ein paar Jahren gespielt haben und er dann gerade noch den letzten Song ankündigen wollte und ich glaube, es war I Want Out. Und so, wir spielen jetzt I Want Ruhe, Ende. Und er dann noch kurz mit dem Management auf der Bühne diskutiert hat und mit dem Veranstalter und dieses, nein. Ja, und sie ihn dann wirklich etwas angesäuert von der Bühne scheuchen mussten.
Ja, aber Eagle Fly Free war fast komplett durch. Also man hat da das obligatorische Solo-Duell hat gehabt, inklusive Bass-Solo und Schlagzeug-Solo.
Genau,
und es war im letzten Refrain.
Genau.
Und es war wirklich so, also es herrschte in der Halle allgemeine Verwirrung. Also es hat kaum jemand so wirklich Anstalten gemacht, die Halle jetzt zu verlassen, weil ganz im Ernst, es war schon spät, es war garantiert arschkalt draußen. Du hättest dann ja auch nicht zur Garderobe gehen können, wenn wirklich Feueralarm gewesen wäre und mal in Ruhe deine Jacke holen können.
Ja.
Und aber die Ordner blieben halt auch relativ entspannt.
Genau, also ich muss gestehen, wenn ich nicht so weit vorne gestanden hätte und ich nicht gesehen hätte, dass die Ordner sich noch einmal kurz angeguckt hätten, mit dem Kopf geschüttelt haben und stehen geblieben wären, also wäre da wirklich was Ernstes gewesen, hätten die ja auch auf ihre Mikros, ihre Funkdinger, eine Durchsage bekommen und die Leute rausgeschickt, aber die waren auch eher so, bleibt mal ganz ruhig. Und dann kam auch nach 2-3 Minuten Hansen auf die Bühne, wir spielen weiter!
Ja, mit so Tobi Sammet-mäßig. Ne, er hatte den Schalk im Nacken. Wir machen jetzt einfach weiter, so ungefähr. Aber ich fand halt dieses, ja, aber warte, er brennt doch gar nicht. Wo ich denke, lieber Kai, das kannst du doch gar nicht wissen. Du siehst doch nur den Innenraum. Vielleicht brennt ja die obere Etage oder im Keller oder vielleicht ist die Fritteuse abgefackelt oder sonst was. Also nur weil man kein Feuer sieht, muss das ja nicht heißen, dass es nicht wirklich brennen würde. Aber es ist wirklich wieder mal ein neues Erlebnis für mich gewesen. Ich habe Stromausfälle erlebt. Ich habe, weiß ich nicht was, erlebt, aber ein Feueralarm, der auch beharrlich weiterlief, was aber dann auch keinen gestört hat. Habe ich noch nie erlebt. Also wir waren im Zugabenbereich. Ja, und dann ging es nochmal zum Time of the Oath Album mit dem Song Power. Und da bin ich mir gerade echt nicht sicher, haben die beiden den zusammengesungen oder hat Andy Deris den alleine gesungen? Das habe ich mir auch nicht notiert. Da war ich wahrscheinlich zu geflasht vom Feueralarm.
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, muss ich gestehen. Da war ich aber auch so langsam, nicht wegen des Feueralarms, sondern da hat sich so ein bisschen Müdigkeit bei mir breit gemacht.
Ja, also es ist wirklich, ist ja schön, wenn eine Band annähernd 2,5 Stunden spielt, aber man merkt schon, körperlich, allein als Zuschauer ist das schon eine Herausforderung und ich glaube, für die auf der Bühne auch, also nicht umsonst, haben die ja ihre Pausen immer, ne? Dass dann, was weiß ich, das Schlagzeug-Solo kommt, was ich total bekloppt finde. Dass in meiner Wahrnehmung muss Schlagzeugspielen das Anstrengendste sein.
Genau.
Und dass der dann noch ein Solo spielt.
Nee, wir unterhalten die Leute.
Wir gehen rauchen, du machst hier was, ne? dann kannst du rauchen. Ich rauche doch gar nicht, ich habe Pech, dann kannst du ja was anderes machen.
Dann spielst du weiter.
Power, ja. Power ist echt ein großer Hit von Halloween und ich finde im Zugabenblock auch absolut clever platziert.
Definitiv. Weil hat halt auch so einen schönen Mitsing-Refrain und ist wieder so ein typischer, ist auch ein leeres Ding, ne?
Nee, das müsste eine Viking-Nummer sein.
Oder so, das passt auch, ja. Müsste ich jetzt gucken.
Und was kann da noch kommen? Welchen Song hat man vergessen, wenn es nicht der Keeper ist? Auch ein großer Hit von Halloween, Dr. Steen, wozu Michi Kiske dann komisch humpelnd über die Bühne marschierte, wahrscheinlich in Anlehnung an irgendein Monster sollte das sein, denke ich mal. So ganz verstanden habe ich es aber nicht, weil ich jetzt mit Monstern mit Frankensteins Monstern nicht unbedingt verbinde, dass die durch die Gegend humpeln, aber ich glaube, er hat sich das von diesen Mumien auf den Leinwänden abgeguckt.
Wahrscheinlich, weil Frankensteins Monster ja eher sogar in der literarischen Vorlage intelligent geworden ist.
Ja, richtig.
Und nicht nur dieser stumpfe, aus mehreren Teilen zusammengesetzte, mit Nieten an den Schläfen, tummes Monster gewesen ist, im Gegenteil. Übrigens, sollte man mal lesen, das Buch ist sehr empfehlenswert.
Ja, zeithistorisch natürlich und natürlich. Auch vom, wie soll man das jetzt sagen, vom philosophischen Standpunkt aus. Ne? Sollte man sowas tun und was,
genau,
aber was löst man vielleicht auch in einem solchen Wesen aus? Weil ich glaube, wer die Vorlage kennt, weiß ja auch, der möchte ja da nicht allein bleiben. Ne?
Genau, es ist ja tatsächlich nicht so wie in den meisten Filmen, dass da einfach nur ein Monster geschaffen wird, das dann am Ende irgendwo umgebracht oder verbrannt wird, sondern da passiert ja noch eine ganze Menge mehr, aber das wollen wir jetzt nicht spoilern. Dr. Steen ist natürlich einer der großen Halloween-Klassiker, ohne den die Band eigentlich nicht von der Bühne gehen darf. Ich bin gespannt, ob es irgendwann mal noch eine Tournee geben wird, auf der einer der drei Songs Future World, I Want Out oder Dr. Steen nicht gespielt wird. Ich wüsste nicht, dass das in den letzten überhaupt mal so gewesen ist.
Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Die drei sind, glaube ich, so gesetzt wie Fear of the Dark bei Maiden. Also ohne die geht's irgendwie nicht.
Ja, oder Number of the Beast halt. Weil Fear of the Dark ist ja gar nicht so, also vom heutigen Zeitpunkt aus betrachtet schon alt, ja, aber natürlich nicht ganz so alt wie andere Sachen. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
Jetzt tu nicht so, als wenn Fear of the Dark aus den 2000ern wäre oder so, auch wenn es sich so anfühlt manchmal.
Ist doch gar nicht so alt, das Album. Nee, 32 Jahre oder so.
Ja, so nach Dr. Steen war aber noch nicht ganz Schluss.
Das ist korrekt.
Man hat als Rausschmeißer nochmal, ja, so 2 Minütchen, ich glaube so, den finalen Refrain vom Keeper gespielt, der natürlich auch immer hoch emotional ist, aber leider eben nur so für 2-3 Minütchen.
Ja, wenn überhaupt. Ne? So ein vielleicht zweimal durchgespielt, halt so wie der Song auch wirklich enden würde. Genau. Ne? Bevor dann
zweimal den ganzen Keeper durchgespielt.
Zweimal
den ganzen Keeper. Das hätte ich schön gefunden. Nein, leider nur für den letzten Refrain, aber trotzdem eine schöne Geste, ein schöner Rausschmeißer und dann wurde sich verabschiedet. Fotos gemacht?
Ob Beast in Black auf jeden Fall, ob Halloween-Fotos gemacht haben, weiß ich gar nicht, weil wir sind da natürlich clever, wir sind schnell los, genau, um noch was am Merch abzugraben.
Genau. Ja, und das war's mal wieder mit Halloween.
Das war's mal wieder mit Halloween? Habe ich nicht verstanden.
Ja, das war's mit dem Halloween-Konzert für dieses Jahr.
Ach so,
mit dem Konzert. Das war
vorbei, ja. Aber wir haben natürlich noch Merch gejagt.
Natürlich.
Jetzt kann man drüber streiten, ob die T-Shirt-Preise okay oder teuer waren. Ich glaube, die günstigsten Shirts lagen bei 35
Euro. Aber Ich muss ganz ehrlich sagen, die haben eine gute Qualität, die sind fest. Das ist nicht so ein dünner Stoff, durch den man jedes nicht vorhandene Brusthaar sehen würde. Sind fest, sind sitzen gut, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Für M fast ein bisschen lang, aber gut, lieber so, als wenn sie wie bei Maiden etwas kurz sind.
Mein Leibchen.
Auch der Druck ist angenehm. Also jetzt bei der gesamten Preissteigerung, die man so im Leben hat und wo auch halt so eine Band irgendwo halt auch nicht mehr die T-Shirts zum alten Preis einkaufen kann und alles, finde ich jetzt 35 Euro tatsächlich noch in Ordnung. Dann gab es natürlich auch wieder ein paar Special-Motive, nämlich die, ja, wie viele große Bands das haben, speziell für dieses Konzert.
Genau. Also für dieses und das am Tag zuvor, weil genau, das war das. Halloween haben ja zwei Tage hintereinander im Ruhrkongress gespielt. Genau. Das vom 31. war das, was zuerst angekündigt wurde, was auch ausverkauft war. Und darum hat man dann noch einen Slot am Tag zuvor dort gebucht. Der war aber nicht ausverkauft.
Nee, aber trotzdem schon ziemlich voll, glaube ich. Also ich hatte wirklich kurz überlegt am Donnerstagabend, ob ich hinfahre, aber ich war dann zu lange beruflich gebunden und das wäre eine reine Hetze gewesen. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir doch den Samstags einkaufen durch den Feiertag in NRW vorziehen und uns donnerstags nachmittags ins Getümmel stürzen, statt das dann freitags vormittags zu erledigen. Und so mussten Halloween am Donnerstag ohne mich spielen.
Haben die bestimmt auch geschafft.
Ich glaube, das haben sie geschafft. Ja,
haben sie verkraftet.
Genau, sie haben da, glaube ich, zwei Songs ausgetauscht. Unter anderem haben sie If I Could Fly gespielt. Fragt mich jetzt aber nicht, was sie weggelassen haben und was der andere war, den sie da reingenommen haben. Vielleicht kann uns das einer, der da war und zuhört, kommentieren.
Genau, also zumindest hat Andy Deres das erzählt, dass sie am Vorabend zwei Songs getauscht hätten und dass es heute, also respektive jetzt gerade gestern, wenn es online ist, vielleicht vorgestern, die, wie hat er es genannt, normale europäische Setlist gibt, was ja auch wieder schwer danach klingt, dass es dann in Amerika, also Südamerika, würde ich mal davon denken, ist Halloween ja eine sehr große Nummer.
Ja, das ist aber tatsächlich eine Nordamerika-Tour, die sie jetzt angekündigt haben. Nordamerika und zweimal Kanada.
Wow, man sieht mich erstaunt. Ich hätte gedacht, Halloween sind eher so die südamerikanischen.
Ja, das auch, aber wohl auch wieder jetzt. Also ich habe so das Gefühl, in den USA, um mal den Begriff Amerika, der den ganzen Kontinent umfassen sollte, halbwegs korrekt zu nehmen, ist traditioneller Heavy Metal, europäischer Metal gerade wieder so ein bisschen im Kommen, was Konzerte angeht. Wenn man sich so anguckt, wer da alles im Moment auch wirklich groß tourt und nicht nur durch die zwei Küstenstädtchen tourt, sieht man da so eine kleine Renaissance, dass Country und Rap und Hip-Hop sich ein bisschen vielleicht zurückziehen und man wieder ein bisschen echte, harte Live-Musik hören möchte. Vielleicht auch wieder so ein Echo auf das politische Klima.
Oh ja, aber vertiefen wir das lieber
nicht. Aber das vertiefen wir nicht, genau. Das lassen wir.
Das möchten wir jetzt lieber nicht tun.
Nein. Wir wollen uns die positive Energie von gestern in die neue Woche mitnehmen.
Genau.
Und in dieses Wochenende.
Und in dieses Wochenende noch für uns zumindest. Nicht ganz klar, wann es jetzt rauskommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es erst am 2.11. erscheint. Aber wie dem auch sei, ich glaube, man hat unseren Ausführungen durchaus entnehmen können, dass wir sehr viel Spaß hatten, sehr viel Vergnügen, dass es sehr emotionale Momente gab und dass niemand den Ticketpreis von 70 Euro
irgendwie sowas
bereut. Und ich muss auch sagen, wenn man jetzt sich mal anguckt, 70 Euro dafür, was da wirklich an Technik und so aufgefahren wurde, war das vollkommen in Ordnung, weil ich habe auch schon Karten gehabt, die waren vergleichbar teuer, wo dann nicht so viel aufgefahren worden ist. Ich meine, man muss ja auch nicht auf so viel Brimbamborium setzen, aber es ist natürlich ein angenehmer Mehrwert, ne? Wenn man neben der reinen Live-Musik auch irgendwas fürs Auge geboten bekommt, weil anhören kann ich mir Sachen auch zu Hause und auf Konzerten ist es ja schon schön, wenn man was sieht. Wobei das natürlich langsam, aber sicher schon fast eher in so eine Art Theatervorstellung bald geht, ne, was man heutzutage auffährt.
Ja, wobei bei Halloween finde ich das jetzt nicht so schlimm. Also auch bei dem Konzert jetzt nicht. Aber ja, wenn man sich so Powerwolf anguckt, das ist dann natürlich schon ziemlich inszeniert. Und ja. Aber das ist auch wieder was anderes. Nichtsdestotrotz habe ich da viel Spaß gehabt. So ist das nicht.
Und wir haben es wieder geschafft. Wir haben einen Konzertbericht gemacht, der ungefähr so lang ist wie das Konzert mancher Bands. Knapp anderthalb Stunden haben wir an dieser Stelle geschafft. Jo. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Ja, wenn irgendjemand es weiß, vielleicht kann man es auch auf Setlist FM finden, welche Songs wirklich getauscht worden sind im Vergleich zum Vortag, gerne kommentieren. Und auch ansonsten gilt, Leute, ihr dürft es gerne kommentieren, eure Meinung dalassen, ob es toll war, ob es grandios war, ob es vielleicht zu überinszeniert war oder sonst was, ob die Setlist
meinst gut oder schlecht war. Meinst du jetzt den Podcast oder das Konzert?
Was jetzt?
Überinszeniert und großartig.
Der Podcast ist immer großartig.
Natürlich.
Weil wir sind dabei.
Stimmt.
Das könnte es Schöneres geben. Übrigens Grüße an Niklas und Ronja, die wir auch getroffen haben.
Genau.
Leider nur kurz, weil die beiden irgendwie sich eher am Rande der Bühne platziert haben. Habe ich nicht verstanden, aber jeder wie er mag.
Ja, sie wollten das Gitter.
Sie wollten. Ach, stimmt, das haben sie gesagt.
Das war wichtig, Abstützen war wichtig. Das
ist. Von daher hoffen wir ja an dieser Stelle sehr darauf, dass es dann auch vom PowerPod mal wieder eine neue Folge gibt, wo Herr Phrase uns dann berichtet, was er so erlebt, was Phrase war.
Dafür gehören aber schon mehr als 5 Euro in das Phasenschwein.
Bevor wir die Kontrolle verlieren, was uns ja durchaus schon mal passiert.
Ach was.
Beenden wir das, glaube ich, an dieser Stelle.
Genau.
Hast du ein schönes Zitat zum Schluss?
I want out.
So sei es. Ciao, Leute.
Tschüss.